Yo, 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 ich bin Curly, ihr seid bei Terroir-Adiletten, es ist heiß und unser Gast ist Gregory Emme von den Hard Hills und ich bin gespannt, was er dabei hat, um unseren Durst heute in der Hitze zu stillen. Terroir-Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch überall, wo es Podcasts gibt, folgt uns auf Insta, lasst uns ein Kommi da, dann freuen wir uns, aber jetzt kommt Willi.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem Sonnenstudio. Ja, ein herzliches Grüß Gott für alle, die darauf gewartet haben. Solarium, ja, es 26. ist wirklich heiß. Hitzewelle, Hitzewelle. 34 Grad. Gregory meinte gerade, er kommt aus der Pfalz. Da hat es nochmal 5 Grad mehr. Jetzt im Weinberg stehen. Viel Spaß. Viel Spaß. Aber wir brauchen uns heute keine Gedanken machen wegen Spucken und so weiter, weil heute wird es alkoholfrei, mein Freund.
Ich weiß, das ist gut. Ja. Als ob man es gewusst hätte.
Eigentlich. Als ob man es gewusst hätte bei dem Wetter, gell? Das ist hervorragend. Das ist kannst du richtig reinzischen, die ganzen Sachen. Wie war deine Woche, mein Freund?
Ziemlich nice. Ich war auf der Art Basel.
Das war geil. Auf der Art Basel warst du? Machst du jetzt dann auf intellektuell, oder wie?
Nee, ich weiß nicht, das war geil. Ja. War letztes Jahr schon. War mega.
Wirklich?
Ja. Ich habe sogar was gekauft.
Echt? Ja. Für mich auch? Nee.
Okay. Tatsächlich nicht diesmal. Gehörlich. Aber es war nicht nur die Messe, was geil war, da war so ein Event, Warehouse Artifacts hieß es, da hat der Ramper von Keine Musik so eine Installation gemacht und dann aufgelegt und die Installation war zusammen mit Thomas Bangalter von Daft Punk.
Okay.
Daft Punk. Ja. Und das war mega geil, der hat dann so ein Surprise-Set gespielt, so mit so analogen Synthes. Das war schon ganz geil.
Nice. War für dich auch was dabei?
Daft Punk ist legendär.
Oder? Ja, ey.
Das war mega und danach sind wir ins wunderschöne...
Hat der jetzt noch einen Helm auf?
Wie bitte?
Hat der einen Helm auf?
Nee.
Nicht mehr?
Nee.
Ohne Helm?
Ja, der ist jetzt Thomas Bangalter nicht mehr.
Ah, okay.
Aber es war geil. Der hat nämlich auch ein legendäres Set.
Könnte irgendjemand sein. Ich wäre gespannt, wie viele Konzerte Daft Punk tatsächlich live gespielt hat.
Ja, weiß ich nicht. Warst du es vielleicht? War Shelly vielleicht drunter, unter dem Helm?
Ich war es leider nicht. Hätte mir aber gefallen. Aber ich finde, das ist ein smartest Move ever. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet. Aber wie super ist das, wenn dich keiner kennt einfach?
Ein Maskenmove ist immer gut. Ich meine.
Ja, Crow. Dachte sich Crow auch. Aber irgendwann kommt das Ego durch. Dann zeigen sie sich. Weil sie den Fame vermissen, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Ist doch auch geil, wenn manche wissen ja, wie du aussiehst. Das heißt, die es wissen sollen. Du kannst es ja auch wissen lassen. Auf jeden Fall war ich danach noch im Parkhotel Fitzner und das war eigentlich das fast noch größere Highlight.
Paradise. Warst du da auf Etikettenjagd?
Ja. Sebastian Lübbert hat mir auf jeden Fall einige Etiketten beschert. Das war mega geil. Geistes Wetter, Schweiz, einfach beste Leben. Jetzt bin ich wieder back.
Wann bist du angekommen?
Noch heißer. Gestern Nacht.
Schaut halt frisch aus, schaust fit aus. Ja. Glaubt man gar nicht.
Ich war früh im Bett. Ja.
In Österreich sagt man kein Geld, kein Gewand, aber Arbeit fest Banant.
Nach dem Wochenende stimmt das ja.
Banant ist übrigens das Synonym für angesoffen.
Ja, heute aber nicht.
Nee?
Nee.
Tipptopp.
Nicht Banant.
Super. Wir werden heute auch nicht betrunken wahrscheinlich. Ja, vielleicht gibt es ein bisschen was Alkoholisches. Ich habe da schon was erspäht zwischendurch. Aber ich finde es ja ganz gut, dass man das Thema, das heute am Markt immer wichtiger wird und auch mittlerweile schon, glaube ich, einen fixen Platz am Weinmarkt eingenommen hat, mal ein bisschen näher zu beäugen, nicht?
Gen Z lässt grüßen.
Na bitte.
Liebste Terroir- und Adilettengemeinde, heute wird spannend, denn wir sprechen über ein Thema, das die Weinwelt mittlerweile mehr als nur im Moment polarisiert, als fast jedes andere. Wein ohne Alkohol. Oha! Zu Gast ist Gregory Emmel, Gründer von Hard Hills aus Gimmelding in der Pfalz. Das Besondere dabei, Gregory ist gebürtiger Münchner und kommt ursprünglich nicht aus einer klassischen Winzerfamilie. Er ist in die Pfalz gekommen, hat sich dort nicht nur in die Region, sondern auch in eine Winzerin verliebt und hat anschließend beschlossen, eine Kategorie neu zu denken, die viele Weinmenschen lange belächelt haben und es wie Willi auch heute noch tun. Premium Wein ohne Alkohol. Oha. Mit Hartills arbeitet er mit Trauben aus der Rheinfront einer der renommiertesten Weinlandschaften Deutschlands. Die Weine werden zunächst ganz normal vinifiziert und anschließend durch moderne Verfahren schonend entalkoholisiert. Mit dem Anspruch, Herkunft, Struktur und Charakter zu erhalten und nicht einfach nur billigen Traubensaft aus Europa und Übersee in schicke Flaschen zu füllen. Und genau deshalb interessiert uns das heute besonders. Ist alkoholfreier Wein die Zukunft? Ist er eine Ergänzung oder vielleicht sogar eine Chance, neue Menschen für Wein zu begeistern, die bisher gar keinen Zugang hatten? Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der mitten in einer der großen Weinregionen Europas sitzt und trotzdem bewusst einen anderen Weg eingeschlagen hat. Herzlich willkommen, Gregory Hemmel.
Einen wunderschönen.
Bonjour. Ja. Servus zusammen.
Servus zusammen. Alles gut? Ein bisschen verschwitzt?
Alles wunderbar.
Aber geht's. Alles
genau,
wunderbar.
Ist auf jeden Fall nicht kalt, es ist aber kühler als in der Pfalz.
Wollte ich gerade sagen, das muss ja eigentlich nice sein. Wenn du hier bist, 5 Grad weniger, macht schon was aus.
Ja, also Montag 38 Grad.
Ja. Das ist schon wild jetzt.
Aber wir haben einen Fehler, bevor wir es vergessen.
Bitte.
Vielleicht warst du vorher doch schon Winzer? Nein? Okay.
Komm, einen Versuch hast du noch.
Also Hartills ist ja der Name, deshalb, warum kommen die Trauben aus der Rheinfront und nicht von der Hartfront, Hartillsfront?
Stark, Curly.
Treffer.
Sehr stark.
Könnte das sein?
Ja, Trauben kommen nicht von der Rheinfront, sondern aus dem Mittelhart. Darüber geht es auch heute.
Sehr gut.
Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, wenn man jetzt wirklich vom Premium entalkoholisiert reden, weil bis jetzt haben wir den entalkoholisierten Wein meistens, ja, kann auch nicht immer sagen, aber das ist halt so die Ergänzung für viele Weingüter oder Produzentinnen, irgendwo Trauben zu kaufen, billig.
Und sie dann zu entalkoholisieren.
Richtig. Okay. Und ich glaube, da ist der Ansatz. Aber Gregory, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her? Also bist Münchner, lebst jetzt in der Pfalz. Was hast du vorher eigentlich so gemacht? Wie bist du zu dem ganzen Weingame eigentlich gekommen? Wie ist der Einstieg?
Genau, der Einstieg sind eigentlich mehrere Etappen. Ich glaube, einmal war es tatsächlich der Schüleraustausch nach Lyon. Da war ich erst 17 und habe damals für die ganze Woche 60 Euro mitbekommen, was Anfang der 2000er noch Geld war. Und habe aber warum auch immer, anstatt mir irgendwie unter der Woche immer was zu kaufen, am Schluss mit dem Vater der Gastfamilie 3 Flaschen Wein gekauft aus Burgund. Und das war für mich irgendwie so ein besonderer Moment. Und da hat es irgendwie angefangen, dass mich das schon immer fasziniert hat. Wo kommt es her? Warum hat es so unterschiedliche Etiketten? Warum gibt es diese Läden? Und da hat es irgendwie angefangen und dann hat es auch nicht mehr so richtig aufgehört.
Weißt du noch, was das war, was du da gekauft hast?
Ich weiß noch, dass es aus Burgund war und ich weiß, dass ich es auf jeden Fall bei einem Date aufgemacht habe und es nicht wertgeschützt wurde von der Gegenseite, aber das hat mich nicht abgehalten.
Das war dann das einzige Date.
Das war das einzige Date, genau, hat nicht weiterhin gehauen. Ich glaube, das war irgendwo so eine Faszination, die hat schon ganz früh angefangen. Ich erinnere tatsächlich noch, bei meinen Eltern stand immer mal wieder so eine Holzkiste von Knipser im Keller und das war irgendwie für mich so ein Ding. Warum macht man so 6 Flaschen extra in so eine Holzkiste rein? Im Supermarkt stehen sie auch nicht in der Holzkiste.
Ja. Ja, ich hatte sowas Ähnliches mit so einer, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Piper Heidsieck. Kiste bei uns im Badezimmer, diese Holzkiste für einen Champagner. Und ich dachte mir auch so, was ist das? Und als ich es irgendwann gecheckt habe, dachte ich so, boah, das muss schon irgendwie, wie du meinst, was Besonderes sein, wenn man es extra in eine Kiste macht.
Wann ist denn der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das Wein ist mehr als ein Hobby oder mehr als Leidenschaft?
Ich glaube, es waren zwei Sachen. Also einmal hatte ich das große Glück, dass ich, obwohl ich trockene BWL studiert habe, mein Finanzprofessor Marcel Türell war. Und Marcel kommt vom Kartäuserhof. Ja, ja. Und ich habe tatsächlich während der Finanzkrise studiert. Und habe mich dann sehr schnell mit so Ratingagenturen...
Guter Zeitpunkt eigentlich.
Genau, war super. Genau die richtige Entscheidung. Habe ich dann mit Ratingagenturen auseinandergesetzt und bin dann aber irgendwie über Robert Parker gestolpert und fand es eigentlich noch viel verrückter. Weil es ist einfach ein Mann, komplett unreguliert, der dann nach Bordeaux fliegt, sich offen die Weine präsentieren lässt, dann Punkte vergibt Und wenn er halt über 90 Punkte hat, dann explodiert zumindest in den USA der Markt. Und da hatte ich das große Glück, dass der Marcel Türell mich quasi hat immer alles machen lassen, durfte dann meine Abschlussarbeiten machen und habe mich damit beschäftigt. Und nebenbei habe ich dann tatsächlich auch angefangen, in München für den Otto Geisel zu arbeiten. Mhm. Und Otto war zu dem Zeitpunkt der einzige gerichtlich bestellte Weinsachverständige in Deutschland. Das heißt, wenn du einen Weinkeller hast und da ist ein Erbfall oder eine Scheidung oder ein wirklich großer Verkauf, dann, wenn es um Versicherungen, Gerichte geht, dann hat der Otto quasi die Gutachten gemacht. Und ich war sozusagen der Student, der dann in Wahrheit zumindest mal in den Kellern rumgekrümelt ist und da die Keller halt angeguckt hat.
Die ist nichts wert, die ist was wert, die ist nichts wert.
Also das heißt, der sagt dann, wie viel die, wie du sagst, wert sind, den Zustand.
Und genau, Füllhöhe, Etikett und ehrlicherweise, das war von kleinsten Sammlungen, wo die Leute eher enttäuscht waren, weil wir eigentlich am Schluss gesagt haben, sie können froh sein, wenn sie nicht mehr ausgeben müssen für den Container, weil es eben nur Schrott war, weil es einfachste Weine war, die völlig überaltern waren. Ich glaube, so der größte Keller, den ich gemacht habe, das war in Genf im Freihandelshafen und es waren über 90 Millionen Euro physikalisch in Wein.
Leco mio. Ja. Passiert es dann, dass eine Flasche mal verschwindet auch oder so?
Das war ziemlich gut gesichert. Nebendran waren diverse, glaube ich, Kunstfonds, die da wahrscheinlich auch relativ teure Bilder drin hängen haben. Aber das war eine Faszination. Ich weiß noch, da war Chateau Yquem 1811 bis 2011 durchgehend in allen Jahrgängen.
Und alles original, nichts gefälscht.
Sagen wir mal, es war auf jeden Fall so, dass es den Anschein hatte, dass das schon seine Richtigkeit hat. Ich glaube, Provenienz bei einer 200 Jahre alten Flasche, da wird schon sehr, sehr schwierig. Aber das war für mich so ein auch Once-in-a-Lifetime-Moment wahrscheinlich. Mich hat es schon immer fasziniert, wenn die Leute auch mit besonderer Hingabe angefangen haben, Dinge zu sammeln. Und Wein gehört da halt irgendwie auf jeden Fall dazu.
Ja, voll. Geil. Und dann hast du ja vorher auch was gemacht, wo wir uns, glaube ich, auch kennengelernt haben. Grape Alliance.
Ganz genau. Ich hatte immer die Idee, dass man in der Weinbranche sozusagen auch helfen kann mit Technologie sozusagen, beispielsweise.
Was ein sehr guter Gedanke ist, weil wir sich, in der Weinbranche sind immer noch irgendwo im Mittelalter.
Ja, so, also, etc. Genau, und das war damals waren das zwei Gründer sozusagen, die mich da mit reingenommen haben. Die waren vorher bei Trivago, also dieser Hotelsuchmaschine. Und ich fand die Technologie eigentlich super cool und habe gesagt, vielleicht können wir da nicht so eine Art Preisvergleich machen, aber eben nicht für Endverbraucher, sondern für die Erzeuger, um einfach ihre Handelsbeziehungen auch zu stabilisieren. Und später wurde daraus dann ein Geschäftskundenmarktplatz sozusagen.
Aber wie meinst du für die Erzeuger? Das ist schrecklich.
Also was wir gemacht haben, war letztendlich, wir haben uns alle Verkaufspreise im Internet angeschaut und haben dafür Berichte sozusagen entwickelt. Und das hat den Erzeugern, auch den Importeuren geholfen, ihre Handelsstruktur zu optimieren. Das war aber endlich, weil die meisten Winzer ehrlicherweise wahrscheinlich auch lieber auf dem Schlepper sitzen als vorm Bildschirm. Ja, das war einfach in so kleineren Strukturen ja auch nachvollziehbar. Naja, und dann haben wir eben versucht, Geschäftskunden Marktplatz zu machen, um eben der Gastronomie, der Hotellerie da auch das Einkaufen zu vereinfachen. Aber ich würde mal sagen, vielleicht ein Ticken auch unterschätzt, wie viel und wie wertvoll einfach persönliche Beziehungen auch in der Weinbranche sind, auch zu ihren Geschäftspartnern. Heute sehe ich das alles auch mit einem schmunzelnden Auge. Es hat nämlich am Schluss nicht geklappt, aber es war auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit. Und hat mich, wie du sagst, wir haben uns da kennengelernt. Ich habe da tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge an Leuten in der Weinbranche kennengelernt. Ja,
ich fand den Ansatz gemacht. Eigentlich auch spannend. Auch das mit dieser, was war denn das eigentlich, Sommelierbörse oder so irgendwie.
Ja, genau. Also letztendlich zum Beispiel eine der Funktionen war ja, dass wir, ich glaube, es hieß Somm Selections oder Collections. Und wir wollten halt auch Gastronomen helfen, dass Sommeliers quasi eine Auswahl für sie treffen, wenn sie sich keinen eigenen leisten können. Ah. Ich glaube, das ist immer so, dass man über wenige Betriebe wird sehr viel gesprochen mit sehr guten Sommeliers und sehr gut ausgebildetem Personal. Aber in Wahrheit gibt es natürlich ganz viele, die strugglen und die sind froh, wenn sie morgens ihren Laden aufgeschlossen bekommen und wenn sie da ein bisschen Hilfe bekommen, auch unabhängig und nicht nur von einem Weinhändler. Dann könnte es eigentlich cool sein. Ich glaube, mittlerweile gibt es das sogar aus Dänemark, habe ich gehört. Ja. Sieht erstaunlich ähnlich aus. ja, aber hat bei uns eben nicht geklappt. Und ja, wie das mit Startups eben so ist. Das ist eine risikoreiche Angelegenheit. Aber
ich habe es eine spannende Idee gefunden. Ich finde schade, dass das nicht aufgegangen ist. Weil ich fand es auch super, mal so eine Transparenz reinzubekommen, also welche Sommeliers für was da sind. Und vor allem auch, ihr habt ja auch so ein bisschen geholfen bei dem ganzen Preisgehabe, nicht? Ich habe ja oft das Gefühl, dass sich Sommeliers ja viel, viel zu günstig verkaufen teilweise. Also angefangen jetzt von irgendwelchen Reisen, die von Händlern angeboten werden, dass man dann einfach gratis mitfährt und dass dann der Händler erwartet, okay, dann kommt eine Palette in Folge. In Wirklichkeit muss jeder Sommelier was dafür verlangen, wenn du da mitfährst, weil du hast Arbeitszeit, die irgendwie ausgeglichen werden muss und so weiter. Aber da haut sich halt jeder drauf. Dann ist so eine Abwärtsspirale mit den ganzen Masterclasses und Moderationen, die Sommeliers nebenbei machen. Hauptsache, das ist so ein bisschen der billigere gewinnt. Und ich glaube, und da habt ihr damals schon auch einen Impuls gesetzt, also als wir damals so geredet haben, dass das halt schon so ist, dass wir unsere Preise haben und die Preise auch festsetzen müssen und dass das wichtig ist, weil ja, Premium ist halt Premium und als Sommelier musst du irgendwo Premium sein, weil...
Ja, voll, ich meine, es muss halt ein Unterschied sein zu kein Sommelier ja. Oder einfach nur Kellner, der dir einen Tipp gibt. Ich meine, es macht schon Sinn, dass man das abgrenzt.
Ja, finde ich auch.
Also ich glaube, dass vielleicht dazu noch, ich glaube, dass Sommeliers sind die Botschafter eben gerade auch für guten Wein. Ja, also ein Glas Grauburgunder kann jeder verkaufen, aber wenn es dann darum geht, eben zu zeigen, was auch die Unterschiede sind, dann brauchst du halt auch Wissen.
Verkauft sich von selbst, würde ich sagen.
Ja, also und es sind Warren Buffett hat mal gesagt, Coca-Cola kann auch von einem Schinkenbrot geführt werden. Das glaube ich, ja. Das stimmt auch, weil es ist einfach Coca-Cola. Aber wenn du halt kompliziertere Dinge hast, die auch eine Erklärung bedürfen, aber hinter der Erklärung hängt ja auch viel sozusagen Handwerk und eben ganz spezielles Wissen, dann glaube ich, dann braucht es auch eine Vergütung für. Aber auch wenn es nicht geklappt hat, ich bin mir relativ sicher, dass solche Dinge in der Zukunft wieder kommen werden. Umgekehrt gebe ich auch zu, nach so einem digitalen Produkt hat es mir dann doch sichtlich richtig Freude bereitet und bereitet es mir jetzt gerade sichtlich Freude, dass ich in die physikalische Welt gegangen bin und nicht nur die Weingüter beobachtet habe, sondern
selber was mache. Dann schenke mal ein das Physikalische, bitte. Du wirst größer durch die Hitze.
Ja. Befeuchte diese
Ich werde auch nasser, langsam.
Okay. So. Erläutere das.
Naja, ich fange an zu schwitzen.
Jetzt wird die Kehle nass.
Was war die Begeisterung Pfalz? War das vorher irgendwie, also war das durch die Liebe oder ist Pfalz sowieso Thema gewesen?
Also, zur Wahrheit gehört, dass ich halber Pfälzer bin.
Ah, wirklich? Da schon
her. Und meine Mutter gebürtig.
Ist das so ein Reveal jetzt? Wusste man das vorher
schon? Ja, das wusste man gleich. Das ist sowieso der erste Podcast, aber es war, glaube ich, auch noch nicht bekannt. Genau, meine Mutter kommt aus Ludwigshafen und wir hatten früher tatsächlich ein Ferienhaus oder ein Wochenendehaus bei Bad Dürkheim. Und ich habe da so meine halbe Kindheit irgendwie verbracht.
Wurstmark, ne?
Wurstmark war Pflicht. Gehen meine Eltern bis heute mehrmals hin. Und freuen sich und irgendwo, auch wenn das vielleicht eine Zeit lang nicht so präsent war, jetzt wo ich wieder in Anführungszeichen zurück bin, fühlt sich's gut an und ja, ich liebe die Region, das, die Leute, die Kulinarik, es ist so anders, wie wenn man vergleichsweise ehrlicherweise gerade über den Rhein hüpft, also im Nordbaden wird es dann schon kulinarisch wesentlich schwieriger. Und ich glaube, wenn man sich's anschaut, in den letzten 400 Jahren war die Pfalz halt länger französisch, als sie deutsch war. Und ich glaube, da ist positiv von der Kulinarik viel hängen geblieben.
Mhm. Und, ich habe auch das Gefühl, ich finde die leider immer gemütlich. Wie kommst du klar mit so Stadt-Land-Differenz?
Ich habe ja lange genug in der Stadt gewohnt. Also ich glaube, wenn ich nie in der Stadt gewohnt hätte, dann hätte ich da irgendwie so eine Sehnsucht danach. Heute ist es so, dass ich glücklicherweise auch über den Beruf irgendwie und jetzt auch mit Hartheels ehrlicherweise super viel unterwegs bin. Jetzt auch gerade wieder in Berlin einfach das genieße. Aber ich genieße es mittlerweile auch einfach zu Hause zu sein und ehrlicherweise in Weindörfern zu leben, die umringt sind von Weinbergen und hinten dran ist der Pfälzer Wald. Aus meiner Sicht geht es so viel besser eigentlich gar nicht.
Wenn man es sich aussuchen kann, wenn man in Neustadt da echt ein sehr beschauliches, schönes Städtchen, muss ich ehrlich sagen. Hart Hills, ist die Klage schon gekommen von den Kaulitz-Brüdern?
Ist noch nicht gekommen. Tatsächlich sagt aber meine Freundin, ich soll mal dem Bill Kaulitz schreiben, ob er nicht mal ein paar Flaschen haben will. Das ja, war mir gar nicht so bewusst.
Aber ich glaube, alkoholfrei trinkt er nicht.
Hier ist sicher nicht geschützt das Wort.
Na, kannst.
Nee, aber es ist. Nee, kam noch nicht, aber ja, mal gucken.
Aber warum Englisch der Name? Einfach vom Swag-Level.
Wie kommt der Name überhaupt?
Die ganz ehrliche Geschichte ist, dass ich das Glück habe, am Waldrand zu wohnen und wir gucken ein bisschen über die Hart Richtung Rhein sozusagen, über die Weinberge, wohnen ja da in Gimmelding, beziehungsweise in Gimmelding und Hart, also zwischendrin. Und als wir das Haus bezogen haben, habe ich rausgeguckt und habe gesagt, das sind nicht die Hollywood Hills, das sind die Hart Hills. So, okay. Und das ist einfach die wahre Geschichte. Es ist entstanden aus einer Laune und irgendwo hat sich der Gedanke dann so in mir festgesetzt, dass ich einfach gedacht habe, eigentlich vereint es doch ganz viel von dem, was ich glaube, was ich ausdrücken möchte, zumindest auch im alkoholfreien Bereich.
Das wäre...
Was wir hier im Glas haben wahrscheinlich.
Naja, ich habe, eigentlich ist es schon relativ einfach. Ich hab mir den alkoholfreien Weinmarkt angeguckt, erlebt es auch bei Freunden sozusagen, die zwar super gerne Wein trinken, aber auch mal sagen, hey, heute mal vielleicht ein alkoholfreies Bier dann oft, ehrlicherweise. Und dann bin ich halt losgezogen, habe mir mal alles gekauft, was so am Markt ist. Und habe da ehrlicherweise hauptsächlich ja Sachen gesehen, die halt sehr bunt sind. Und da steht halt sehr groß alkoholfrei drauf. Und was mir halt komplett eigentlich gefehlt hat, ist das Thema Handwerk und dazu auch Herkunft. Das ist ein heikles Thema, ich darf es formal nicht draufschreiben. Ja? Selbst wenn es so ist, was einfach aus meiner Sicht widersinnig ist.
Weil es kein Alkohol hat.
Genau, weil es unterliegt dem Weinrecht und weil ich dem Wein den Alkohol entziehe, darf ich, auch wenn zum Beispiel dieser Wein nur aus einer Gemeinde kommt, darf ich dann nicht sagen, Gimmeldinger Riesling beispielsweise.
Ja.
So, und das widerstrebt mir komplett, weil ich ja sehe, dass es Kunden gibt, die für Herkunft und Handwerk ja bereit sind, deutlich mehr Geld zu bezahlen als jetzt im Supermarkt, ja, oder auch in einfachen Weinqualitäten, wo man eben nicht weiß, wo es herkommt. Keine Ahnung. Ja, manche Sachen kommen aus Südeuropa, obwohl es eine deutsche Firma ist. Ja. Und da habe ich gedacht, das muss ich einfach ändern. Und das andere ist, ich habe da nicht mal alkoholfrei vorne drauf geschrieben. Es steht hinten, steht juristisch korrekt drauf. Mhm. Aber ich habe gedacht, Hard Hills ist 100% alkoholfrei. Es gibt keine halbalkoholischen oder ganz alkoholischen Weine von Hard Hills. Und ich will zeigen, dass das eben auch funktioniert, dass ich Herkunft und Handwerk da in die Weine reinbekomme. Und das Thema alkoholfrei, ehrlicherweise, eher für mich im Hintergrund ist vergleichsweise.
Ich finde es ja auch smart gelöst mit den Hard Hills, weil du hast ja eigentlich die Herkunft damit so gut wie es geht abgedruckt in dieser Zone, wo das halt schwebt. Ist ja super. Und
Sadie, wenn ich es kurz sagen darf, die Hard Hills EGBR, wie es auch mittlerweile auf dem Etikett steht.
Sehr gut. Ja,
daher
muss
ist es
ja,
tatsächlich,
muss ja, weil sonst wäre es ja tatsächlich ein Problem gewesen.
Genau, es ist ein eingetragener Firmennamen.
Ja.
So, und damit ist natürlich keine Lagenherkunft.
Wir hatten ja schon mal einen alkoholfreien Podcast mit der Kolonne Null, der, glaube ich, eher Marketing geprägt war, aber auch sehr gut, finde ich. War eine coole Geschichte. Oh, der macht mittlerweile jetzt alkoholischen Sekt. Oh, oder Cremant, glaube ich. Ja, ja. Da war ich vor kurzem eingeladen auf eine Verkostung. Ich konnte leider nicht, hätte mich aber interessiert. Aber wir haben nach wie vor guten Kontakt. Also ich bin sehr froh, dass wir die Folge damals gemacht haben. Ich dachte dann, warum jetzt wieder alkoholfrei? Gregory versucht, glaube ich, seit längerer Zeit mir immer Proben zu schicken und ich habe die ersten Male immer gesagt, lass mich in Ruhe mit dem alkoholfrei, scheiße, ich will es nicht. Und dann hast du trotzdem einmal geschickt und ich habe die Sachen verkostet und ich muss sagen, es ist wirklich, also so von der Qualität her, das Beste, was ich bis jetzt an entalkoholisierten Wein verkostet habe. Deshalb machen wir auch heute diese Folge, weil ich finde, wie gesagt, das Thema ist am Markt, das Thema wird am Markt immer wichtiger. Und wenn es dann wirklich gute Produkte gibt, warum nicht drüber reden und warum das Ganze nicht zeigen? Ne? Und ich bin froh. Und jetzt mit dem, was ist das jetzt eigentlich? Sekt darf man nicht sagen, oder?
Genau, es ist das Wort Sekt ist sozusagen an den Alkohol gebunden und das finde ich auch richtig so.
Ja, passt also, ja.
Sagt auch, ich habe nicht, versuche ja nicht die Dinge zu imitieren. Juristisch formal ist es ein schäumendes Getränk.
Ein schäumendes Getränk. Finde ich aber schön.
Da kommen wir nicht raus.
Ja, genau. Schäumer.
Schäumer.
Heute mal ein Schäumer.
Ein Sparkling. deswegen im Englischen geht es dann.
Genau. Sparkling dürfte man sagen, aber.
Sparkling darf man sagen, genau. Es ist die Cuvée Rosé. Jetzt quasi neu bei mir im Sortiment. Ich habe damals ganz bewusst mit den Stillweinen angefangen, weil du mit der Kohlensäure sozusagen vor allen Dingen in den alten Entalkoholisierungsverfahren diese verkochten Aromen übertünchst. Und habe dann aber doch beschlossen, dass ich neben den Stillweinen, die wir ja vielleicht später noch verkosten, dann eben doch mal auch ein Sparkling machen möchte. Und da ist es so, dass ich da eine Spätburgunder-Thai, also eine zweite Pressfraktion aus einem befreundeten Sektgut verwende, zu großen Teilen, damit auch mit Handlese hergestellt. Und da habe ich einfach gedacht, Mensch, let's try. Also Hardtails weiß auch nicht immer alles, aber bisher geht es ganz gut los.
Ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten alkoholfreien Weine Sparkling sind. Also dass eigentlich alles sparkelt, was alkoholfrei
ist. Ja, weil die Leute natürlich, was der Sektmarkt geht nach oben, alkoholfrei geht nach oben. Also
aber auch, weil das ist ja so ein bisschen übertüncht. Oder einfach dieses Sparkling hat ja einen anderen, bringt dann den Geschmack nochmal anders raus, oder so?
Ja, also es hilft auf jeden Fall, glaube ich, das kann man einfach sagen. Aber
hey, übertüncht klingt trotzdem, so negativ, das meine ich gar nicht.
Nee, das ist auch nicht schlimm. Also ich glaube, das sind alles gute Punkte. Ich glaube, worum es halt mir aber auch da geht, ist, ich will wissen, wo die Sachen herkommen. Also alle Trauben, die ich verwende, die wachsen in einem Umkreis, ehrlicherweise hauptsächlich in unserem Dorf. Und ein befreundeter Winzer, der Julius Berizzi, ist in Enkum, das ist, glaube ich, 8 Kilometer weg. Mhm. Und ich kenne wirklich die Weinberge. Und darum geht es mir, ne? Dass man zeigt, da hat sich jemand was bei gedacht. Wir haben übers Jahr hinweg gesprochen. Ich habe gerade letzte Woche mit meinen Partnern gesprochen quasi. Das sind eben 2 weitere Winzer oder 3 Betriebe in Summe. Und habe gesagt, Mensch, wie machen wir es? Was machen wir nochmal anders? Ja, das ist jetzt der 2. Jahrgang erst von Hardtails. Das kann ich auch dazu sagen, in so einer Maschine, die Weine verändern sich natürlich durch die Entalkoholisierung. Und Spoiler, der Fehler von dieser neuen Technologie ist, sie braucht mindestens 5000 Liter auf der Membran.
Boah.
Ja, also es gibt keine kleinteiligen Tests, sondern der Test ist dann all in und kostet so viel wie ein Auto. Aber glücklicherweise ist es ganz gut gegangen. Ja.
Aber das mit den 3 Winzern heißt Hardtails plus 2 andere Betriebe oder die sind bei Hardtails dabei?
Es sind 3 Betriebe, befreundete Familienweingüter, kennen uns, sind befreundet, sind 2 davon auch, 1 etabliert, glaube ich, kann man sagen, und 2 sind auf jeden Fall aufstrebend. Und die machen super Sachen und ich habe dann gesagt, Mensch, können wir da nicht drüber sprechen, dass ich da ein bisschen was von euch abkaufe.
Verstehe.
Dass ihr mir das aber auch wirklich sozusagen auch daraufhin ausbaut. Das heißt, beispielsweise die Sachen müssen länger hängen. Also wir lesen die Sachen später. Ja, das ist nicht so, dass man einfach in Anführungszeichen guten Wein nimmt, den entalkoholisiert und da kommt passender entalkoholisierter Wein raus. Es ist so, man muss relativ viele Aromen vorher aufbauen. Weil
man ja wieder was entzieht.
Weil man auch wieder was entzieht, ganz genau. Ich vergleiche es ein bisschen mit der Abnehmspritze. Es muss schon ein bisschen Speck am Knochen sein, damit dann halt hinterher noch überhaupt was
Curly,
da ist.
Curly, wie ist das? Was sagst du dazu? Ja,
sprich von meinem Anwalt.
Ja, so, das sind so ein bisschen, glaube ich, deswegen hast du ja vorher darüber gesprochen, dass ich mich, glaube ich, immer mal wieder auch mit neuen Firmenmodellen und so beschäftigt habe. Ich glaube, das ist schon ein Reiz aus dieser Mischung aus Detektiv und so Trailblazer. Also irgendwie auch schaue, was Neues zu machen. Und ja.
Ich finde das heute viel besser als in der Probebox.
Probebox?
Die du mir geschickt hast. Da hatte ich nämlich diese eingekochten Aromen. Da war das Sparkling eigentlich für mich jetzt das Schwächste. Das ist halt super, das ist viel offener, es ist fruchtiger, es ist filigran fruchtig, es hat so ein bisschen Erdbeeren, es hat so ein bisschen Riewiesel, weißt du, ist auch Johannisbeeren, rote.
Was schon draufsteht, dieses Himbeere, finde ich, kommt schon.
Ja, du hast Himbeere und es ist viel feiner. Es ist, der andere wirkt ein bisschen plump.
Es spricht tatsächlich dafür, dass wir, was wir auch aktuell machen, während der Hitze keine Sachen mehr verschicken.
Und, das, weil die Hitze ja, auf dem Weg schon was ausmacht.
Nee, also, das wäre das Einzige, wie ich es mir jetzt gerade erklären kann, wie der Unterschied zwischen den 2 Sachen kann, weil es ist eine Charge. Also, aber ja, genau. Also es ist.
Ich spiele jetzt auch mal kurz Detektiv. Hier hinten steht drauf 0,5, weniger als 0,5% Alkohol. Das heißt, ein bisschen was bleibt übrig.
Genau, also es ist nicht 0,0. Mhm. Analytisch ist es ehrlicherweise 0,017. Ja, okay. Das ist, wenn man das so ein bisschen in den Kontext setzt, auf jeden Fall weniger als Sauerteigbrot, eine Banane. Ich glaube, eine reife Banane ist bei 0,7.
Echt?
Aber ja, klar, alles was gärt. Also Alkohol ist was Natürliches. Ne? Wir tun ja jetzt immer so, als wäre Alkohol vom Teufel zugesetzt. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es ist ein natürlicher Gärvorgang.
Deshalb mag ich Bananen so.
Aber, und ich glaube, das kann man auch dazu sagen, kann über die Sinnhaftigkeit dieser 0,0-Thematik diskutieren. Ich glaube, ehrlicherweise war hauptsächlich ein Marketing von einer großen Bierbrauerei, die gedacht hat, sie machen mal 0,0, das hört sich dann clean an. Also 0,0 ist dann in Wahrheit auch nicht 0,0, weil es ist dann 0,05 und kleiner. Also es ist wie immer in Deutschland alles sehr nach Definition zu bewerten. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ich entalkoholisiere ja in Runden. Das heißt, in der Anlage geht der ursprüngliche Wein rein, ich mache mal ein kurzes Beispiel, mit 11%.
Vielleicht, warte mal, bevor du das jetzt ausführst, könntest du generell einmal erklären, wie das Ding so richtig entsteht? Weil das war das letzte Mal, glaube ich, an. Und sehr also gerne. Es wissen schon die meisten, glaube ich, was da passiert. Du hast einen fertigen Wein, mehr oder weniger, der aber jetzt, und das war sehr interessant, schon mal anders vorbereitet werden muss als normaler Wein. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und dann, wie schaut so eine Maschine aus? Was passiert da genau?
Genau. Also ich glaube, dass unter anderem auch mit dieser neuen Maschine, das für mich ein wichtiger Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich will das wirklich wagen. Das ist ein befreundeter Abfüller aus der Region, der quasi eine neuartige Maschine gekauft hat. Das ist auch die erste in der ganzen Welt.
Was kostet so ein Gerät?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich würde eher im siebenstelligen Bereich rechnen. Also
siebenstellig?
Ja, das ist echter Maschinenbau. Also die Kolonnen sind bis zu 10 Meter hoch. Und die Gesamtmaschine ist eher eine Fabrikhalle.
Okay. Das ist nur zum Entalkoholisieren.
Also wir reden da schon von echtem Maschinenbau. Aber
das ist schon ein guter Invest, siebenstellig.
Ja. Das Spannende ist, meine Eltern sind Maschinenbauer und irgendwie habe ich mich dann ja damit angefangen zu beschäftigen. Und ich glaube, du hast es schon mal erzählt, der Karl Jung hat das Verfahren mit dieser Vakuumdestillation ja 1906, glaube ich, erfunden. Also es gibt schon ewig lange in Wahrheit. War, glaube ich, während der Prohibition auch relativ erfolgreich, deutscher entalkoholisierter Wein in den USA. Aber das Problem ist, und da mache ich mir jetzt vielleicht nicht nur Freunde, soweit ich es richtig verstehe, ist halt eine Destillation selbst bei 30 Grad unter Vakuum, und das Wichtige ist das Thema unter Vakuum, da muss man einfach sich nur merken, es blubbert. Wenn es blubbert, dann kocht es, egal bei welcher Temperatur. Das ist das eine, was physikalisch einfach ein Gesetz ist. Und das andere, im Wein ist das Flüchtigste die Aromen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Egal wie gut oder schlecht der Wein ist, den ich da reinmache, das sind die flüchtigsten Stoffe. Und diese neue Maschine hat eine Membran, eine patentierte Membran. Das ist quasi deren USP. Mhm. Und diese Membran ist fähig, den Aromenkomplex komplett hinter der Membran zu behalten. Also im Osmoseverfahren. Das heißt, das wird quasi separiert. Mhm. Und durch die Membran geht wirklich nur noch Wasser, Alkohol und Mineralien. So. Und das wird dann wiederum im klassischen Vakuumdestillationsverfahren in Runden entalkoholisiert. Der große Unterschied ist, dem Wasser macht es halt nichts aus, ob es mal verdampft und dann wieder in die flüssige Form zurückkehrt. Den Aromen halt schon.
Alles, was Geschmack hat, schon. Ne?
Ja.
Aber generell ist es dann wirklich so, dass man keine kleinen Geräte hat, wo man sagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus mit dem Wein, um rauszufinden. Oder man nimmt einen Wein, den man oft trinkt, und dann macht man das, um rauszufinden, was weggeht, was bleibt. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wenn du sagst, man braucht wie viel? 5.000?
Also es gibt andere Entalkoholisierungsverfahren. Da gibt es auch kleine Testanlagen. Da wird es auch in kleinen Chargen und kleinsten Chargen gemacht. Aber in dem Fall geht es quasi nur mit dieser Maschine. Es ist auch die erste weltweit. Also das war, die Italiener haben das dem deutschen Abfüller verkauft und die sind dann quasi in Edesheim in ein Hotel eingezogen, inklusive ihrer Programmierer, und haben auch da erst die Software gebaut, weil sie nämlich die Verrohrung vorher gar nicht geplant hatten. Ja.
Das ist wirklich krass. Du, und wie ist das? Wie kommt man dann drauf, ob das gut ist oder nicht? Oder wie bist du überhaupt, ist es Hausverstand, dass du sagst, okay, die Trauben müssen reifer sein, weil du entnimmst dann wieder ein bisschen was an Geschmack? Oder ist das Research? Oder?
Naja, wie du gesagt hast.
Bei Learning by Doing, bei Mindestliteranzahl 5000 ist natürlich.
Genau, also ich glaube, eigentlich gilt für alkoholfreie Wein, gelten die gleichen Themen wie auch bei Wein mit Alkohol. Es ist einfach eine Kette von Themen, die du alle beherrschen musst, damit am Schluss was richtig Gutes rauskommt. Und es fängt einfach beim Anbau an. Du musst unterm Jahr halt deine Aufgaben erledigen. Du musst auch mit dem Wetter verstehen, wie es funktioniert, was zu tun ist. Und dann habe ich ja das Glück, dass ich mich nicht nur in die Landschaft wieder verliebt habe, sondern eben auch meine jetzige Frau dort kennenlernen durfte. Und mit dem Weinbaubetrieb im Hintergrund eine langjährige Expertise auch habe. Also ich glaube, das sei so viel Ehrlichkeit sei gewährt, dass mir da natürlich auch Support, dass ich da auch Support bekomme. Und natürlich geht es darum, du musst überhaupt erstmal verstehen, wie halt Wein auch gut entsteht und was man alles tun muss. Und für mich war die Überzeugung, dass es verschiedene Punkte gibt in der Weinmachung. Ja, und ich versuche, alle Punkte so gut wie möglich zu machen.
Aber hast du von Anfang an gewusst, ich will das auf jeden Fall alkoholfrei machen? Oder war das so, boah, nice, ich habe jetzt hier das Umfeld und auch die Möglichkeit und den Enthusiasmus, Wein zu machen? Und dann gedacht, alkoholfrei ist vielleicht noch spezieller? Oder war das von Anfang an gesetzt?
Ich glaube, es war tatsächlich von Anfang an gesetzt. Oh nein, ich glaube, das ist... bin ja jetzt 40, irgendwann fängt man an, so ein bisschen zu reflektieren. Und ich glaube wirklich, dass eine meiner großen Motivatoren ist, dass ich gerne auch andere Wege gehe und dass ich mir gerne auch anschaue, wie die Lage ist und wie die Welt sich darstellt und mir dann überlege, was könnte ich irgendwie anders machen oder was würde mir gut gefallen. Und ich bleibe dabei. Es ist für mich, ich liebe handwerklich hergestellte Weine mit echter Herkunft. Ja, also nicht nur Weinbaugebieten, sondern am liebsten möchte ich die Gewanne wissen. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass das nicht auch zumindest für ein gewisses Maß auch im alkoholfreien Wein funktioniert.
Wie haben deine Freunde darauf reagiert und auch der Frau, was du ihnen erklärt hast, die machen jetzt alkoholfreien Wein?
Also die waren auf jeden Fall...
Das ist ja bei uns ein vollkommen rotes Tuch eigentlich immer noch.
Nein, ich glaube also, ich habe tatsächlich, das kann man sagen, den ersten Jahrgang habe ich ohne Etiketten quasi abfüllen lassen. Weil ich wirklich auch wollte, dass alles einmal probieren und dass wir dann, wenn wir sagen, okay, das ist so gut, dass wir damit umgehen können, dass wir es dann auch nur machen. Und das hat aber geklappt. Ich glaube, dass ehrlicherweise ich glaube, man muss ja immer ein bisschen unterscheiden. Da gibt es unsere liebe Weinbubble und dann gibt es nochmal die ganz enge Weinbubble und da wird viel über GGs und Burgund und was auch immer diskutiert. Aber in der breiteren Menge habe ich ganz schnell gemerkt, dass super viele Leute, und zwar nicht nur junge Leute, gesagt haben, hey, das wäre cool, wenn es da mal was gibt, was halt nicht so super süß ist. Und probier's doch mal. Ja. Kein Shitstorm sozusagen.
Wir brauchen Support im Glas.
Ich finde es interessant, dass man sich von Haus aus so entscheidet. Und ich meine, ist ja auch, wenn man sich die Zahlen auch anschaut, und du bist ja auch ein Schlauer, ist es natürlich auch nicht so dumm, weil es wird ganz sicher weiterhin nach oben gehen. Also
ich glaube vor allen Dingen, dass ich habe eine feste Überzeugung, keine Flasche alkoholfreier Wein wird quasi eine Flasche mindern im Weinmarkt.
Ich
kann
fragen, ob die anderen Winzer Angst haben, dass du ihnen jetzt eine Flasche wegnimmst.
Ich persönlich halte das für eine falsche, oder eine, das ist eine mögliche Perspektive, aber es ist nicht meine. Ich mache immer das gleiche Beispiel. Ich denke immer sehr stark in der gastronomischen Situation. Und ich hatte das große Glück, eine Zeit lang eben für den Eckhard-Witzigmann-Preis zu arbeiten und durfte da sehr, sehr viele coole Köche, Sterneköche und ganz große Köche kennenlernen. Und dann habe ich immer gesehen, wie so Gastsituationen sind. Und in der Weinwelt, finde ich, ist es oft so, wenn wir so eine lange Tafel haben wie hier und da sitzen 8 Personen, und dann bestellt jemand zum Beispiel einen gereiften Chardonnay von dem großen Winzer, dann kommt sehr viel Aufmerksamkeit auf den Teil der Gruppe, die diesen Wein trinken. Ja. Und dann sitzen aber vielleicht trotzdem noch 2 Leute da, die halt fahren müssen oder keinen Alkohol trinken wollen können, was auch immer. Also die Gründe sind mir ehrlicherweise auch egal. Und die wurden halt sehr, sehr lange dann mit, ja gut, dann trinken sie halt Wasser abgespeist. Und ich glaube wirklich, dass es... Das Spannendste ist am alkoholfreien Wein, dass wir vielleicht sogar damit eher wieder mehr Leute für Wein begeistern können, die heutzutage irgendwo zwischen Cola, Apfelsaftschorle und Mineralwasser hängen bleiben. Ja, also ich glaube nicht, dass das eine Konkurrenz ist. Das ist eher eine Ergänzung und es ist irgendwie auch ein eigenständiges Angebot.
Jetzt kommt natürlich die blöde Frage, also wir haben gerade einen zweiten Wein eingeschenkt, das ist jetzt Riesling. Jetzt kommt natürlich die blöde Frage von mir, weil ich das ja immer verteufel, weil es ja dann doch immer wieder ein zusätzlicher Energieaufwand ist. Ne? Also die Maschine will wahrscheinlich ziemlich viel Strom brauchen und generell nicht den besten CO2-Abdruck haben. Und ich sage dann immer dann halt andere alkoholfreie Alternativen, die es ja auch sehr, sehr häufig gibt. Wie ist das für dich argumentativ?
Also die Maschine braucht Energie, offensichtlich. Das ist ein zusätzlicher Schritt. Ja, ich persönlich hoffe auf zwei Sachen. Erstens, ich fände es spannend, wenn es tatsächlich einen Tarif geben würde für Biostrom. Also dass man sagt, man zahlt dann mehr pro Flasche und dafür kommt das aus 100% nachhaltigen Energiequellen. Das ist teilweise schon so, aber nicht komplett. Das Zweite ist, es wäre spannend, wenn man den Alkohol, der ja ausgeschieden wird oder abgeschieden wird, der wird bisher eher in Industriealkohol verkauft, würde man diesen wieder zu sogenannten E-Fuels machen, dann wären wir quasi fast equal mit der Energie. Also es ist nicht ein Thema, das nicht zu lösen ist, es ist aber im Moment ein Thema. Was mich da immer ein bisschen beschäftigt, du hast jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, ja, es gibt da Alternativen auf Teebasis, auf Kräuterbasis. Ich persönlich muss sagen, ich finde es super spannend. Ich trinke das auch. Ich habe auch gerade darüber vorhin gesprochen, dass Tein durchaus ja funktioniert, irgendwie so auch als mundfüllendes Getränk. Aber für mich geht es auch darum, ich wohne in der Pfalz. Das ist eine wunderschöne Landschaft, aber in Wahrheit ist es halt eine Kulturlandschaft. Und es ist nicht so, dass es sozusagen Natur gegeben ist, dass die so angelegt ist, sondern die basiert darauf, dass da seit Jahrhunderten Wein gemacht wird. Und wenn wir aber in die heutige Situation reingucken, ja, dann ist mal abgesehen von vielleicht der Mittelhart, die wirklich noch, glaube ich, vergleichsweise auch das gelobte Land ist, weil es gibt auch weiterhin keinen Pechstein zu kaufen und kein Idick, dann sehe ich sowohl in der Südpfalz als auch in Rheinhessen überall immer mehr Betriebe, die Minimalschnitt fahren. Das Wort der Handlese ist fast verschwunden. Ja, die fahren alle mit ihren sozusagen Vollerntern darüber. Das machen die alle auch nicht unbedingt freiwillig, aber sie machen es aus zwei Gründen. Das erste ist, die Kosten steigen ohne Ende. Und zweitens, die Nachfrage sinkt. Und ich sehe da schon eine gewisse Verantwortung drin, ehrlicherweise auch weitere Produkte aus diesen Trauben zu machen. Und ich wohne mal nicht auf einer Teeplantage und ich glaube, die meisten Tees kommen irgendwo aus Übersee, was auch schön ist, aber hat nichts mit der Pfalz zu tun hat. Und deswegen dachte ich mir, dass das ganz gut passt.
Also ich finde, das fühlt sich schon anders an, wenn man jetzt in einem Fine-Dining-Restaurant ist und die andere Person trinkt keinen Alkohol und nimmt dann, sage ich jetzt mal, die alkoholfreie Begleitung. Und da kommen dann die ganze Zeit so in Anführungszeichen weirde Saftmischung und irgendwie, keine Ahnung, Öle und Basilikumstampfausguss oder whatever. Als ob die jetzt alkoholfreien Wein trinkt. Das fühlt sich schon irgendwie anders an. Wenn der andere Wein trinkt, so. Also, dass man so ein bisschen auf dem, wie soll ich sagen, auf Augenhöhe bleibt, auch wenn es kein Alkohol ist. Weil manchmal geht es dann schon in so eine weirde Richtung, finde ich, wo ich mich jetzt dann anders fühlen würde, wenn der andere da jetzt irgendwie Grand Cru trinkt und ich jetzt hier einen Rhabarber-Saft habe. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch Leute...
Ein krasses Beispiel, aber ja, verstehe ich. Ja.
Weißt du, ich meine? So, also vom Mindset-Vibe halt so ein bisschen, wenn du jetzt Fine Dining gehst und du hast auch ein schönes Weinglas und so, das ist schon irgendwie anders.
Ja, und vor allem das Argument mit Kulturlandschaft ist halt, ich meine, es wird so viel Wein, in Bordeaux wird Wein gerodet, es wird in Europa wahnsinnig viel Wein, der übrig bleibt, irgendwo gebrannt und dann kommt er wieder in irgendein ein anderes Getränk und so weiter. Also man muss sich der Realität schon bewusst sein mittlerweile, dass halt das Ganze, also dass der ganze Wein, der rumsteht, auch nicht mehr verkauft wird halt. Ne? Und wenn er dann so, als ein Produkt, das so schmeckt zumindest, ja, auch durch einen Zusatzschritt entsteht, dann ja, muss man das ja begrüßen in Wirklichkeit. Ja.
Und ich glaube, da ist auch was drin, was ich persönlich erst verstanden habe, als ich wirklich dahin gezogen bin. Wenn man, weiß ich nicht, ich habe früher immer, weiß nicht wer, Siedler, Anno 1602 gespielt hat. Ja? Also ich liebe dieses Spiel, ich spiele es heute noch gerne. Und dann kennt man ja immer, dass man um das Weingut herum, wahrscheinlich kommt auch da die Liebe zum Wein her, dass man immer da so drumherum baut man so seine Weinberge. Ne? Ja. Und Das entspricht ja vielleicht dem, was manchmal auch Endverbraucher denken, wie Weinbau funktioniert. Aber die Realität ist, dass ja die Besitzverhältnisse in den Weinbergen, die sind eigentlich eher wie so ein Strichcode. Dir gehören mal 5 Zeilen, dann gehören einem anderen 3, dann kommt wieder einer mit 2. Mhm. Und da ist es ganz, ganz, ganz durchmischt. Ja? Und was ich sagen will ist, wenn das alles Monopollagen wären, dann könnte ich ja sagen, ist doch egal. Dann gehen die anderen aus dem Markt raus, ich bin dann noch da, meine Weinberge sind sauber, kein Problem. Die Realität ist, und ist mir erst klar geworden, als beispielsweise letztes Jahr mal ein großer Fassweinbetrieb in Rheinhessen pleite gegangen ist, in Flörsheim-Dalsheim, sind einfach mal ein Betrieb insolvent gegangen mit 220 Hektar. So, das hat bei ganz, ganz großen Weingütern zu ziemlich viel Stress geführt, weil das nämlich zum Teil Nachbarparzellen von ziemlich berühmten Weinbergen waren. Das versteht man nicht vielleicht, wenn man in Hamburg oder in Berlin wohnt, weil man nicht versteht, wie die Besitzverhältnisse sind, aber wir haben da ein Thema zusammen.
Aber was wäre dann, warum führt es zu Problemen, weil die dann nicht mehr bewirtschaftet werden? Oder?
Also der Insolvenzverwalter, der sagt erstmal, alle Kosten stoppen. Dann wird kein Pflanzenschutz mehr gefahren. Der Rebe im Weinberg ist der Zustand der Firma ja völlig egal. Und wenn der Pilz kommt, dann kommt der Pilz. Und wenn der Druck kommt, dann kommt der Druck. Das heißt, was passiert ist, dass die Weingüter quasi zwangsmäßig gepachtet haben, gekauft haben, was auch immer. Nicht, weil sie gemeint haben, sie brauchen unbedingt noch viel mehr Fläche, sondern weil sie gemerkt haben, Mist, wir sitzen eigentlich in einer wirklichen Verantwortungsgemeinschaft. Und ganz klar, der alkoholfreie Wein allein wird dieses Thema nicht lösen. Wir haben einen Rückgang im Weinmarkt von 4-5%. Da werden auch Flächen zurückgehen, da müssen auch Flächen zurückgehen. Aber die Idee, dass ich zum Beispiel, und so ist es, dass ich zum Beispiel Partner habe, wo ich sage, die machen super Sachen und die brauchen mich jetzt auch nicht allein, natürlich nicht. Aber wir stehen Seite an Seite, wir arbeiten langjährig. Ich zahle deutlich, deutlich mehr als der Fassweinmarkt. Ja, das war mir von Anfang an wichtig. Ich habe gesagt, wir sind in einem Hochlohnland, wir haben einen Mindestlohn, wir wollen entlang der Kette alle fair bezahlen. Also mir fehlt persönlich die Fantasie, alkoholfrei ist in der Produktion doppelt so teuer als normaler Wein, weil ich mache ja den ganzen Produktionsschritt und dann nochmal die Entalkoholisierung. Da kommen so viele Kosten zusammen, dass ich gesagt habe, lass es uns gleich richtig machen und es auch transparent abbilden.
Was haben wir denn hier?
Und so hattest du auch keinen Stress mit den Leuten, von denen du Trauben kaufst. Ne?
Nee, die sind gut drauf. Also, und das ist ja auch so eine Realität. Ne? Also ich werde keine Namen nennen, aber ich kann sagen, dass das nachdem Harthills gestartet ist und das so ein bisschen, sag ich mal, medial wurde. Also da gibt es kein Hate, wenn ich da in Deidesheim zum Johannes Lochner in die Weinbar gehe, sondern da wirst du eher angesprochen, ob man nicht zusammen ein Projekt machen will.
Ja.
Also das ist einfach die Realität. Und wir sitzen da alle in dem Boot zusammen. Und ich sage immer, wenn ich mich zweiteilen könnte, dann würde ich versuchen, eine Winzergenossenschaft zu überzeugen, 100% auf alkoholfrei umzustellen.
Oh wow, ja. Also auch ein Fassbetrieb sozusagen.
Ich würde in die Richtung anfangen zu denken. Und ich mache immer wieder das gleiche Beispiel. Es gibt diese wunderbare Firma Caudalie aus Bordeaux. Das sind die, glaube ich, die Familie von, was ist das? Nicht Latour-Aubrion, fällt es gerade nicht ein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Weingut. Und die haben angefangen, Hautpflegeprodukte daraus zu machen, weil die Polyphenole und so Sachen nutzen und basierend wieder auf dem Thema Handwerk und Herkunft. Und da würde ich mich nochmal trennen am liebsten und sagen, wir machen auch noch ein drittes Thema und fangen an, einen Teil dieser Trauben zu nehmen, um sozusagen da noch weitere hochwertige Produkte halt handwerklich und mit Herkunft herzustellen.
Was haben wir alles hier
von Bläschen?
Riesling. Und das ist auch als Riesling, also wenn du das jetzt blind verkostest, ist das Riesling. Das schmeckt nach Riesling, das riecht nach Riesling. Und es duftet sehr schön, finde ich. Das hat so lässige Steinobstnoten, es hat viel weiße Pfirsich, finde ich. Es ist ein bisschen leiser vielleicht als andere Rieslinge, aber es ist super. Und am Gaumen auch, das ist super Säure, es ist komplett trocken.
Ja, Säure ist auf jeden Fall am Start.
Genau, das ist mein zweiter Jahrgang. Also man versucht ja dann ein bisschen was zu lernen aus den ersten 5.000, 6.000 Litern, die wir da im 24er Jahrgang, die ich da entalkoholisiert habe. Und das war jetzt eigentlich der nächste Schritt. Ich habe immer viele Ideen und dann glücklicherweise sagt meine Frau ab und an, lass es uns Schritt für Schritt mal probieren. Und natürlich hatte ich sofort die Idee, ich will mal Handlese machen. Also ich will mal wissen, was passiert bei 100% Handlese. Und das ist das, was wir gerade im Glas haben. Wir haben 100% Handlese im Glas. Auch ein bisschen mit dem Unterschied, dass wir da die Weine von einem befreundeten Betrieb gekauft haben, aber selber ausgebaut haben. Und das macht mich persönlich auch glücklich, weil ich merke, dass die Qualität des Ausgangsweins sozusagen auch wirklich einen Impact hat auf die Qualität und wir nicht einfach nur von einer Entalkoholisierungsmaschine sprechen, weil dann kommen wir Deutschen immer auf die Idee, dass es auch billiger geht.
Hat auf jeden Fall diese Säure, die auch bleibt ein bisschen, wenn man es...
Ja, schon. Es ist halt immer das, was mir so ein bisschen... Du bist es halt auch nicht gewohnt. Ne? Du hast was, was nach Wein riecht, du hast was nach Wein schmeckt, aber dann fehlt halt der Alkohol. Nicht? Und man nimmt dem Wein natürlich was, aber ich meine, wie wir schon die ganze Folge gesagt haben, was tust du jetzt? Ich meine, was machen schwangere Frauen, wenn sie nichts trinken können? Was machen Leute, die irgendwie Leberzirrhose haben oder keine Ahnung? Du brauchst ja irgendwas, was schmeckt. Und wenn es so schmeckt, finde ich das absolut okay. Wer das übrigens zu Hause schmecken will, wir haben heute auch ein Terroir und Adiletten Weinpaket, ein entalkoholisiertes Paket, bestehend aus 4 Flaschen, nämlich die Cuvée Rosé, die wir gerade probiert haben, Jahrgang 25, den Hard Hills Rosé, den wir noch probieren werden, auch den Hard Hills Chardonnay, übrigens bepunktet mit 90 Punkten von Stuart Biggert, und den 25er Hard Hills Riesling, den wir gerade im Glas haben. Das Ganze gibt statt 76 Euro für nur 66 inklusive Versand und das ist limitiert auf 80 Pakete. Ich würde sagen, im Sommer zum Zischen ideal.
Opti.
Und zusätzlich gibt es auf der Webpage dann noch eine Doppelung des Paketes. Da gibt es allerdings nur 40 für 132 Euro, also dann 8 Flaschen. Was sind das für Versandkartons, 4 und 8?
Es gibt 4er Kartons.
Wirklich?
2x2. Ja, ja.
Ah, geil.
Ich glaube, dein Probekarton war auch ein 2x2 Karton.
Das kann sein, ja.
Hat der Shelly vielleicht auch gemacht.
Ja, sicher. Ich habe sie nur im Proberegal gesehen und gesagt, hey, den muss ich verkosten. Ja.
Bevor es jetzt
gute Nebenbemerkung, vielleicht darf ich kurz.
Ja, klar.
Eine gute Nebenbemerkung, wenn ich bei Curly schaue, ist, das Glas ist leer.
Ja, voll.
Und das ist eine Diskussion, die ich einfach spannend finde, weil ich bin selber auch Fan zum Beispiel von diesen Proxys. Ich finde, da gibt es super spannende Sachen. Ich trinke gern zum Beispiel von Wiesen.
Was ist Proxy? Ach so, diese Frucht.
Ja, einfach eine Alternative.
Okay.
Und ich trinke das super gern auch mal zum Aperitif oder auch in einer gemischten Begleitung. Aber was mir schon auffällt, ist, selbst bei meinen Winzerfreunden, wenn sie bei uns zu Hause sind, die Leute trinken dann die Flasche auch einfach.
Ja.
Die Gläser gehen leer.
Ich denke mir auch die ganze Zeit, wann kommt die Welle? Die kommt aber nicht. Und so kannst du nicht spucken, du kannst trinken.
Das gilt ja auch bei Wein mit Alkohol, das kennen wir alle. Es gibt, keine Ahnung, es ist ein Abend, jeder bringt eine Flasche mit. Und es gibt so Flaschen, die sind gefühlt, die werden einfach nicht leer.
Ja.
Und dann gibt es ja Flaschen, Beispiel von Julian Huber, die sind quasi leer, bevor du gucken kannst. Und das soll so meiner Meinung nach auch bei alkoholfreiem Wein sein.
Nee, das hat schon gut gezischt.
Wer sind bis jetzt so deine Kunden? Sind das die klassischen? Weil du ja gesagt hast, du hast das alles ein bisschen anders hier kalibriert. Das alkoholfreie klein hinten, vorne die Hard Hills und so weiter. Ist es dann eher so diese Weinbubble, die du vorher gemeint hast, die dann wirklich anständige Alternativen suchen? Oder sind das schon die normalen jungen Leute, die sich heute für alkoholfreien Wein interessieren?
Also ich hatte wirklich von Tag 1 diese Idee oder die Überzeugung, dass diese Produkte auf die besten Tische gehören. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Hintergrund ja auch mit der Spitzengastronomie und dann habe ich gedacht, da muss es hin und ich muss irgendwie es schaffen, da auch eine Begeisterung zu zeigen. Das hat ehrlicherweise viel einfacher geklappt, als ich gedacht habe, weil die schon die tägliche Nachfrage haben. Und gleichzeitig eben Dinge suchen, die nicht zu süß sind. Also angefangen mit der Spitzengastronomie. Ja. Ich glaube, in Summe sind es jetzt aktuell, gestern waren es nur 46, jetzt hat ja The Dune in Frankfurt sozusagen auch 2 Sterne bekommen. Also
ja, gestern war große Sterne.
Sind es quasi 48.
Verschenkung.
Das ist sozusagen einer meiner wichtigsten Stämme, also gehobene Gastronomie, Spitzengastronomie, weil, da komme ich zurück auf das Thema mit dem Sommelier, du brauchst schon Leute, die am Tisch auch die Unterschiede erklären können. Wenn du dich einfach nur hinstellst und sagst, ist ein alkoholfreier Riesling, dann kennen die Leute ganz viele schreckliche Sachen.
Ja.
Und irgendwie musst du über das Verfahren, über wie ich es eben anders mache, über die Herkunft, über das Handwerk, musst du erklären, was du anders machst.
Ich glaube, man muss die da auch ein bisschen mehr überzeugen, weil es halt eine neue Sache ist, die man noch nicht so oft getrunken hat. Also was heißt überzeugen, aber halt mehr erklären, okay, das ist halt nicht einfach nur der Alkohol raus.
Absolut. So. Und ehrlicherweise war es dann so, dass dadurch auch relativ schnell so Hotels eingestiegen sind. Also wirklich auch beispielsweise Parkhotel Fitznau, tatsächlich
Kunden. Geil, echt?
Genau. Und dann habe ich gesagt, ich will, dass das am Vierwaldstätter See auch gibt.
Ja, da gibt es einiges.
Und genau, und habe das sozusagen da auch unterbringen können. Und dann relativ schnell, ehrlicherweise, ein Export. Ich glaube, tatsächlich Gerstl Weinselektion war der allererste, der es probiert hat. Da habe ich noch meinen Medienagenten das Etikett abgeholt und dann draufgeklebt auf der Fahrt. Also ja, mittlerweile auch 10 Länder. Und lustigerweise dann eigentlich schneller, als ich dachte, Fachhandel. Ja, also auch da passiert viel und nichts am Schluss, also eben auch Endverbraucher. Ja? Und ich glaube, die haben ganz oft ehrlicherweise ziemlich schreckliche Erfahrungen mit alkoholfreien Weinen. Und die Weine kosten ja 18 Euro pro Flasche und der Sparkling sogar 22. Und dann haben ja alle wieder erklärt, ja, das geht nicht. Ja, die Leute haben nicht so eine Zahlungsbereitschaft für alkoholfrei. Da fehlt doch der Alkohol, es muss doch weniger kosten. Und ehrlicherweise, das ist sicherlich für einen gewissen oder einen großen Teil oder auch einen Teil der Leute ist das so. Das ist einfach vielleicht auch zu viel. Aber die Sachen halten super, im Drehverschluss zumindest. Ja, du kannst sie eine Woche lang im Kühlschrank stehen lassen. Okay. Und was mir die Leute ganz oft berichten ist, sie haben schon so viele schreckliche Sachen getrunken. Dann kaufen sie halt lieber weniger Flaschen und dann ist es auch okay, dass dieses handwerkliche Produkt 18 Euro kostet.
Ja, wo ist denn so der durchschnittsalkoholfreie Wein?
Also ich glaube, er ist nicht ganz so schlimm wie der Durchschnitt im Wein mit Alkohol, der, weiß ich, 3,50 Euro immer noch irgendwo rumdümpelt.
Ja. 6, 7 Euro oder sowas würde ich sagen. Oder?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass man, das sieht man ja auch im Supermarkt, die ganz großen Kellereien und Milliardenumsatzbetriebe sind da ganz groß eingestiegen. Also unter der 10-Euro-Grenze passiert da ganz viel im Supermarkt. Und dann ja, sicherlich irgendwo zwischen 11, 12, 14 Euro. Da ist schon viel los. Und dann vereinzelte Produkte, wobei beispielsweise auch Jörg Geiger mit der Champagner-Bratbirne schon ganz früh gezeigt hat, dass man auch super erfolgreich im Premium-Markt sein kann. Mhm. Man muss halt erklären, warum man das dafür haben möchte.
Und was eine Champagner-Bratbirne ist, auf jeden Fall. Das klingt ganz geil.
Ja, eine Obstsorte.
Okay, gut.
Aber das ist gelernt. Also sicher eines der berühmtesten alkoholfreien Getränke. Ne?
Sicherlich, also soweit ich weiß, Jörg Geiger, ja, altes Slowfood-Mitglied, wie mein alter Chef Otto ja auch damals als deutscher Präsident. Und ich glaube, der hat es angefangen, weil er eigentlich alte Obstwiesen auf der Schwäbischen Alb retten wollte. Also ich liebe halt solche Geschichten, wo die Leute auch aus Überzeugung irgendwo Gas geben und sagen, das muss schon irgendwie gehen. Und ich glaube, am Anfang hat bestimmt bei dem auch jeder gesagt, das ist ja völlig verrückt, Birnen in Champagnerflaschen abzufüllen und ich glaube, 28 Euro dafür zu nehmen oder noch mehr.
Ja. Wer heute übrigens ein kleines Problem mit der Akustik hat, man möge es uns entschuldigen. Wir sitzen hier drinnen bei 35 Grad und die Tür ist offen und auch alle Fenster sind offen. Und im Hof versucht einer Blockflöte zu spielen. Ja, ich werfe ihm gleich eins unserer wunderbaren Gläser runter.
Das ist okay. Bevor wir jetzt zur Lieblingskategorie kommen,
ja,
noch kurz Shoutouts an Noris Konrad aus dem Tantris. Der hat gestern nämlich den Sommelier Award gewonnen.
Ja, bitte. Und wir haben einen 3 Sterne in der Pfalz, haben wir das schon gesagt?
Es ist eines der schönsten Nachrichten, die man bekommen kann, glaube ich. Und wenn jemand es verdient hat und sozusagen auch lange drauf warten musste, ja schon wahnsinnig lang auf den zweiten, dann ist es der Daniel Simkovic. Und sozusagen unser in Anführungszeichen Nachbarsterne-Restaurant.
Okay. Ist blöd, jetzt wird es wieder teurer.
Grüße gehen raus.
Ich glaube, er hat es mehr als verdient. Ich glaube, also wer so lange beharrlich da auch arbeitet, das ist Wahnsinn. Und ja, Norris kann ich nur gratulieren, tatsächlich auch erfolgreicher Hartels-Ausschenker im Tantris mittlerweile.
Richtig,
ja. Absolut. Und muss sagen, geil. Ich habe den, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, habe ihm gerade gestern die Nachricht nochmal geschrieben, Future of Gastronomy. Ich glaube, es ist jemand, der hat so viel Energie.
So nice.
Es gibt für mich nur bedingt eine Krise in der Gastronomie. Du brauchst halt einfach, du musst Gas geben. Du musst einfach die Leute gut beraten. Und Norris ist halt wie so ein Duracell-Häschen.
Safe.
Der gibt einfach immer Gas und freut mich besonders.
Also, Lieblingskategorie.
Lieblingskategorie.
Ich bin auf die Idee gekommen, als du Anno gesagt hast, ich würde gerne von euch das Lieblingscomputer- oder Konsolenspiel wissen, was ihr hattet oder habt.
Magst du anfangen, Gregory, als Gast?
Ja, ich habe es schon halb gesagt. Also entweder Anno 1602, das ist wirklich für mich Weihnachten und zwischen den Jahren, da kann ich richtig rein versinken. Oder immer noch.
Spielst du jetzt immer noch? Zockst du jetzt noch?
Also an Weihnachten halt. Das ist für mich so ein richtiges, also so spießig, konkret zwischen den Jahren spiele ich das und dann lasse ich das wieder bleiben. Aber das andere ist für mich auch immer noch auf der Nintendo Wii Super Mario Kart,
ja,
in dieser Option, wo du aber 3 Ballons hast.
Das ist klassisch. Du meinst dieses, wo man sich so jagen muss?
Ja, das habe ich mit meiner Schwester bis zu umfallen. Ja, auch tatsächlich in den Weihnachtsfeiertagen immer gezockt.
Das ist schon krass zu zweit. Und Willi?
Ehrlich gesagt, ich habe als Kind viel gespielt.
Ja, so. Das erzählt auch, ist okay.
Also ich habe es über die PS1 nicht hinausgeschafft.
Boah, echt?
Ja, davor war ich aber sehr früh mit einem Super Nintendo bestückt.
Ja.
Was mir sehr viel Spaß bereitet hat, aber das Beste und für mich absolut verändernd, weißt du, ich bin ja aufgewachsen, da gab es noch keine...
Wir sind gleich alt übrigens.
Stimmt, keine
iPhone. Ich bin lustigerweise der Älteste am Tisch, glaube ich.
Und deswegen war es der 5. Geburtstag, als ich wach geworden bin, ein Gameboy mit dem Spiel Super Mario Brothers. Ja. Und Super Mario Brothers, ich habe mir jetzt auch den Film angeschaut.
Nee, das habe ich nicht. Da hatte ich Angst.
Der jetzt gerade. Na, du musst nicht. Es ist eines der schönsten Erlebnisse, wirklich.
Echt?
Ich bin da gesessen, ich war hellauf begeistert.
Ich dachte, das ist übertrieben.
Der Film ist ein Meisterwerk für Leute, die so in unserem Alter sind, glaube ich.
Okay, dann.
Ich hatte auch Angst und ein bisschen Cringeness ist schon dabei, aber im Großen und Ganzen ein wirklich toller Film.
Von also Empfehlung von dir,
ja? Empfehlung. Okay. Ich habe schon überlegt, ich habe mir nämlich auf Amazon gekauft und ich habe überlegt, ob ich nochmal dafür ins Kino gehe.
Wow, okay.
Wirklich geil.
Muss ich mir das echt nochmal überlegen an der Stelle. Ja, meins auf jeden Fall, Counter-Strike war auf jeden Fall weltverändernd für mich. Damals mit den Homies zu fünft im Teamspeak zu zocken gegen irgendwelche anderen Dudes zu fünft auf irgendeinem Server.
So wie so ein Nasenbluter oder was? Da haben wir mit Headset sitzen und mit
die Bong zwischen den Beinen halt so mäßig. Das war schon krass. Counter-Strike war schon mega.
Was wir alle drei gerade gesagt haben, das ist für mich fast so ein universelles Gesetz. Du hast über deine Kindheit gesprochen, du hast über deine Kindheit, Jugend sozusagen gesprochen. Ja. Ich ja auch. Also Anno kam ja irgendwann, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, habe ich Pfingsten 98 oder so einmal durchgespielt. Oder zumindest bin ich nicht mal aus meinem Zimmer rausgekommen.
So prägende Sachen.
Alter. Das sind super prägende Sachen und das ist zum Beispiel immer mein Grund, warum fast alle Menschen Eierspeisen lieben. Ja, ist jetzt ein harter Cut. Oh, aber es ist so. Also wenn jemand Kaiserschmarrn nicht mag, dann ist in der Kindheit schon was falsch gelaufen. Weil in der Regel gibt es so Sachen wie Knödel, Spätzle, Eierspeisen. Das ist einfach immer was Kindheit geprägt hat. Mhm. Und da will man immer wieder irgendwie auch ein bisschen zurück. Und das ist so ein...
Voll,
ich weiß, was du meinst. So ein Gedanke.
Ja. Das ist auf jeden Fall was nostalgische, gute Vibes gibt. Das freue ich mich.
Funktioniert das Getränk eigentlich auch als Spritzer? Würdest du daheim alkoholfreie Spritzer trinken?
Man munkelt durchaus, dass zum Beispiel meine Schwiegereltern sich da gerne Hartelschorle machen. Das ist sozusagen.
Ich kann mir vorstellen, also wenn du wirklich 0-0 fahren willst.
Genau, und musst du halb-halb machen, also musst schon ein bisschen, also
musst du
für Pfälzer-Verhältnisse musst du es dünn machen, für den Rest Deutschlands musst du eine dicke Schorle machen.
Ja, ja, ja.
Und du brauchst halt einen guten Sprudel, der halt richtig Stoff hat und perlt. Und ich finde das ein sehr, sehr gutes Getränk.
Perverser Gedanke, aber irgendwie sehr durstlöschend, kann man gut vorstellen.
Spritzer-Test.
Ja, warum? Weil, also beispielsweise, ich habe das jetzt auch bei meinem befreundeten Weingut, gab es das jetzt auf einer der Kerben. Ne? Und das ist so ein typischer Moment, wo die Leute halt dastehen mit ihrem Pfälzer shoppen, also dem halben Liter. Und die Leute wollen dann, es ist quasi gesetzt, dass alle Schorle trinken. Und wenn du jetzt aber keinen Bock hast, Alkohol zu trinken, dann kann ich dir nicht raten, mit einer Apfelsaftschorle wieder in die Runde zurückzukommen, weil dann kriegst du quasi eine Stunde lang erklärt, dass das so nicht geht. Kriegst da Probleme. Und das ist schon eines echt auch der Elemente, die ich ganz viel von Leuten gespiegelt bekomme, auch aus der Gastronomie. Auch wie du es gerade machst, Willi, genauso dünnwandige, tolle Gläser zu benutzen. Ja? Und genauso viel Aufmerksamkeit dem Getränk zu schenken, in der Ausstattung, in allem, wie halt auch den anderen Sachen. Und so ist es mit der alkoholfreien Schorle. Es fällt halt ehrlicherweise auch nicht auf und ich wäre mir gar nicht so sicher, dass nicht gar nicht so wenig Leute viel mehr alkoholfreie Schorle trinken in Zukunft, als man so denkt.
Ja, also bei Apfel hast du ja früher oder später das Problem, dass sich die Verdauung durchaus meldet. Ne? Also
ich wollte es vorhin nicht so ausführen mit dieser Saftbegleitung, aber ich glaube, jeder, der mal wirklich nicht nur darüber spricht, sondern einfach mal so eine sechsteilige Saftbegleitung in einem vierstündigen Menü genommen hat, der kann dann ein Lied von
singen. Sinnlich ist anders.
Ja. Aber wir das riecht richtig.
Die Stölzle Burgunderkelche.
Und die machen den Chardonnay richtig duftig. Ich würde mir zutrauen, auch blind zu sagen, das wäre Chardonnay.
Chardonnay war auch das, was mir in der vorigen Verkostung am besten gefallen hat. Heute der Riesling. Super, wirklich.
Krass.
Oder so mit Holz?
Mhm. Aber es ist ein Reservewein drin, der tatsächlich im Holz ausgebaut ist. Das ist auch die Neuerung zum 24er Jahrgang. Wie gesagt, ich wollte da einen Schritt oben drauf setzen und habe jetzt im 25er Chardonnay das erste Mal eine Reserve eingesetzt aus dem Jahrgang 23. Also ich glaube daran, dass reifere Partien helfen, Komplexität zu erzeugen. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass die Trauben länger brauchen, bis man sie liest. Mhm. Das ist nicht das Einzige, sondern auch wenn es wahrscheinlich betriebswirtschaftlich völliger Wahnsinn war, habe ich nicht vor der Prowein meine Entalkoholisierung gemacht, sondern habe dann allen gesagt, es ist leider noch nicht fertig, weil ich möchte, dass die Sachen möglichst lange alkoholisch bleiben im Tank und im Fass. Also ihr den alkoholischen Zustand der Grundweine so lang wie möglich rausziehen und so spät wie möglich entalkoholisieren.
Aber kann man trotzdem jetzt die Flaschen ungeöffnet, wie lange kann man die lagern, lass mal so fragen.
Also ich muss da immer noch ein MHD draufschreiben.
Es ist erst der zweite Jahrgang,
genau. Weiß
nicht, wie das reift. Ja, ich wusste nicht, ob er davor schon Test gemacht hat oder...
Nee, weil wegen den 5000 Litern.
Ja, true,
ja. Das ist schon ein größeres Problem.
Die Pfalz hat Durst,
das ist ja, die Durst, aber genau, es gibt gar nicht so viel Lager. Ja, aber sagen wir mal so, also ich formal muss ich da ein MHD draufschreiben. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass das ganz gut lief und ich von daher da jetzt wenig Sorge habe, dass das abläuft. Ich habe mir aber zum Beispiel ganz bewusst Flaschen jetzt zu Hause behalten und die möchte ich jetzt wirklich auch mal über 5 Jahre, über 10 Jahre möchte ich die durchprobieren. Ich glaube, der Philipp von der Kolonne hat es gesagt, die sind natürlich schon viel länger am Markt, die haben das probiert. In der Regel, die Sachen verändern sich, wie Weine mit Alkohol auch, aber dass da was schlecht wird, es hat wahrscheinlich nicht mehr seinen größten Glanz nach.
Wir haben damals einen reifen Riesling verkostet,
das war richtig gut, das war
der beste Wein, den wir da verkostet haben.
Überkrass, weiß ich, habe ich vorhin direkt dran gedacht, wo wir über Kolonne 0 geredet haben, dass wir da diesen Riesling hatten.
Das ist jetzt echt interessant, weil da habe ich jetzt da genau diese Diskrepanz zwischen Nase und Gaumen. In der Nase bist du 100% sofort bei Chardonnay, guter Holzeinsatz, leicht da. Und dann am Gaumen fällt dann halt so diese alkoholische Länge unter Druck, das hast du nicht so. Und das stört beim Riesling nicht so, weil der Riesling eher fruchtgeprägt ist. Und das macht nichts, wenn das ein bisschen schneller weg ist. Und da fehlt das halt. Aber das kann man halt einfach nicht hinkriegen. Dafür hast du eine schöne Struktur. Du hast schon einen kompakten Gaumen, aber die Länge ist halt nicht da.
Man erwartet beim Chardonnay am Gaumen was anderes wie beim Riesling.
Das genau, ist halt so ein bisschen genau. Aber es ist trotzdem ein geiles Getränk.
So. Mein Glas ist schon wieder...
Also ich kann das... Möchte es gar nicht in Abrede stellen. Vor allen Dingen nicht nach dem Motto, kann alkoholfreier Wein jemals alkoholischen Wein einholen? Nein.
Hoffentlich nicht.
So, hoffe ich auch nicht, ehrlicherweise. Oder glaube ich zumindest nicht. Aber ich glaube, wenn man, das ist immer so die Richtung vom alkoholischen Kommen zum alkoholfreien Wein denkend. Und wenn man aber mal andersrum läuft und sagt, ich komme vielleicht nicht aus dem Elternhaus, wo die Eltern immer Wein getrunken haben und ich das, oder ich komme nicht aus der Pfalz, wo quasi ohne Riesling ja die Menschen gar nicht wissen, sozusagen, wie die Jugend sich so entwickeln soll, sondern Leute, die vielleicht eher mit Wasser oder mit ehrlicherweise Limos oder Säften groß geworden sind und sagen, hey, ich probiere mal alkoholfreien Wein und merke dann, das hat auch eine tolle Erfrischung, das ist aber nicht so süß, das macht mich nicht so satt im Magen. Da glaube ich schon, dass man echt eine Chance hat. Und es ist schon so, also auch da sind wir ja auf Erkundungsreise. Unterschiedliche Rebsorten, da habe ich schon eine ganz klare Meinung dazu, haben unterschiedliches Potenzial, auch ob die überhaupt in der Entalkoholisierung funktionieren. Da mache ich mir wieder keine Fans, aber persönlich glaube ich, Grauburgunder ohne Alkohol braucht wirklich endgültig überhaupt niemand mehr.
Grauburgunder ist der Bassist unter den Weinen, wird immer gesagt.
Ich meine, der Conny Salvay macht super Grauburgunder. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es keine guten Grauburgunder gibt. Aber
es gibt viele gute Grauburgunder, aber den Grauburgunder-Typus, von dem wir immer reden,
von dem ich rede, genau.
Wir verteufeln, ja. Aromarebsorten, also gut, wir haben Riesling natürlich, aber gut, Muscatella wächst keiner bei euch, ne?
Also Aromarebsorten sehe ich ja auch im Markt, sind super viele unterwegs. Die funktionieren auch in dem, was sie halt sind.
Ja, ja.
Ob das jetzt, und das ist ja schon so ein bisschen meine Idee, ich habe ja nicht gesagt, ich mache jetzt einen alkoholfreien Wein, der halt irgendwie gut ist, sondern ich habe schon gesagt, der soll irgendwie im besten Fall ja schon auch die Pfalz transportieren. Und ich glaube, der Ernie macht den Dr. L alkoholfrei, der irgendwie fast nach Kiefer, nach Schiefer schmeckt. Und da passt es auch irgendwie hin, aber die Mosel ist ja sowieso mit den restsüßen Weinen halt irgendwie da gut aufgehoben. Aber also wir Pfälzer mögen eigentlich eher, also wir zumindest mögen trockeneren Wein. Ja. Und mein Ziel und meine Ambition ist halt eigentlich zu gucken, dass wir auf diesen klassischen Rebsorten so trocken wie möglich unterwegs sind.
Was war denn die größte Herausforderung eigentlich so bei so einem Start?
Also ich glaube, die Idee, die war schon recht fix im Kopf und irgendwo dann hat man es auch gemacht. Aber ich glaube, die, also zwischen dem, wir machen es jetzt und man gibt wirklich, man kauft wirklich diese 20.000 Liter Wein und man lässt das dann entalkoholisieren und dann kommen diese 35-Euro Paletten nach Hause. Dank an die Schwiegerfamilie, dass ich einen Lagerplatz bekommen habe. Das war schon eine Herausforderung, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt muss ich los. Und jetzt muss ich, wie du ja gesagt hast, ich weiß, das Thema ist kontrovers. Ich muss jetzt aber mal Leute anrufen und sagen, hey, wollt ihr das zumindest mal probieren? Und Willi, du hast ja auch gesagt, ich bin der hartnäckig. Also ich habe mehrfach gefragt, aber ich habe natürlich schon auch wahrgenommen, dass es jetzt nicht so ist, dass alle applaudieren und sagen, ja, wow, darauf haben wir jetzt mal unbedingt gewartet. Und das war schon eine Herausforderung. Also da ist man aus der Komfortzone rausgegangen. Ich glaube, hätte ich jetzt gesagt, ich mache jetzt eben auch noch, habe eine schöne Pinot-Parzelle und eine schöne Riesling-Parzelle mit alten Reben an der Mittelhart und ich mache jetzt so selber nochmal jeweils 600 Flaschen oder zwei Fässer.
Mit Alkohol.
Mit Alkohol, da hätte es wahrscheinlich schneller Applaus gegeben. Also das war schon der kompliziertere Weg. Aber
auf der anderen Seite bist du halt auch mehr alleinstehend mit dem, wenn du halt sagst, du machst nur das so, im Gegensatz zu jetzt Ernie Losen oder die halt, sag ich mal, eine Sorte machen ohne Alkohol und du machst nur das. Das ist ja auch schon was anderes so ein bisschen.
Also ich kann alles nachvollziehen und ich verstehe zum Beispiel auch die Winzer, die jetzt vielleicht sogar auch im Zukauf komplett sozusagen Weine zukaufen, um halt einen alkoholfreien Wein in ihrer Winothek zu haben, weil halt immer wieder Leute danach fragen und wer wäre ich, dass ich anderen Leuten sage, was gut ist und nicht gut ist in einem rückläufigen Geschäft. Also das ist einfach die Realität. Alle machen dann eher weniger Umsatz und irgendwann sagst du vielleicht, hey, okay, dann nehme ich das noch auf. Für mich war halt klar, wenn ich das wirklich gut machen will, dann muss ich da 100% gehen. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, auch für einen selbst, so in der Kommunikation, auch mit sich selbst vielleicht sogar, nicht nur mit anderen, auch mit sich selbst, wenn man halt beides macht. Weil irgendwo der Wein ist halt durch die Entalkoholisierung anders. Es ist nicht mehr komplett naturbelassen. Ich versuche entlang der Kette Handwerk und Herkunft natürlich beizubehalten. Aber am Schluss kommt dann technischer Prozess. Mhm. Und da gibt es Betriebe, wo ich sage, die sind sehr erfolgreich, dass sie genau nach den klassischen Qualitätsmerkmalen arbeiten. Da stelle ich es mir dann schon schwer vor, wenn dann am Schluss quasi mit gleichem Etikett was kommt, was aber in einem Punkt zumindest wesentlich anders behandelt worden ist. Und ehrlicherweise, das muss man auch dazu sagen, der alkoholfreie Weinmarkt, der wächst zwar sehr stark, aber da ist schon richtig was los. Also wenn wir da nach Eltville gucken, zur ganz großen Sektkellerei, und wenn wir da nach Wiesbaden gucken, zur anderen ganz großen Sektkellerei, dann würde ich sagen, alles, was ich da vernehme, auch aus den Medien, ist da Vollgas auf alkoholfrei. Und es ist völlig klar, dass das Segment unter 10 Euro, also Supermarkt, wieder wahrscheinlich von den beiden dominiert wird. Also da gibt es nicht mehr die Frage, ist alkoholfrei ein Trend und geht das wieder oder ist das jetzt ein Hype oder so, sondern die sind halt schon richtig viel weiter. Und wenn wir da noch eine Stufe drüber schauen, Louis Vuitton Moët Hennessy, also LVMH, die in der Regel relativ gute Firmenakquisitionen machen und es relativ lange und ziemlich genau angucken und vor allen Dingen relativ spät sagen, dass sie es dann gemacht haben, haben sich ja, glaube ich, vor 2 Jahren bei einer französischen alkoholfreien Sparkling-Firma sozusagen beteiligt. Und da habe ich gedacht, okay, dann wird das jetzt wirklich ernst. Ne? Und abschließend, also ich exportiere bis nach Kanada jetzt schon den ersten Jahrgang. Cool. Und alle Importeure erzählen das Gleiche. Die Leute trinken nicht schlechter, trinken halt weniger.
Ja.
Und
voll.
Ja.
Wenn wir jetzt 10 Jahre nach vorne blicken, du als BWLer, wo siehst du den Markt für eben diese Premium-alkoholfreie Weine?
Also aktuell ist ja der gesamte alkoholfreie Markt nur 2% groß für alkoholfreien Wein. Mhm. Also 98% sind nicht alkoholfrei, das muss man auch immer dazu sagen. Und der wächst zwar sehr stark, aber ich glaube, wie in dem Markt für Wein mit Alkohol auch, sind ja die Spitzenplätze und die besten Restaurants und die gehobene Gastronomie und Hotellerie, das ist limitiert. Aber also wenn ich mir heute vorstelle, dass in 10 Jahren jedes, sage ich mal, 20. Glas Wein, also 5% des Marktes, alkoholfrei sind, dann bin ich relativ überzeugt, dass das ohne Probleme stattfindet und wahrscheinlich keine 10 Jahre dauert.
Mhm. Wo wir gerade bei Fine Wine sind. Ja. Was war denn dein Lieblingswein der Woche? Die nächste Kategorie würde ich gerne von euch ein Wein wissen, den ihr letzte Woche getrunken habt, den ihr so nice fandet, dass ihr ihn mit unseren Hörern teilen wollt.
Der Gast beginnt.
Also, ich habe vor ein paar Wochen mit Freunden sonntags bei einer Bullenhitze zusammengesessen und gegrillt. Und dann habe ich beschlossen, es wird der Sommer für die sogenannten Chillable Reds. Also ja, die WhatsApp-Gruppe heißt Auf der Suche nach dem kalten Rotwein. Ja. Und das ist einfach mein Sommerthema geworden. Dementsprechend habe ich von Giuseppe Rinaldi Dolcetto d'Alba kalt getrunken und gekühlt, leicht gekühlt getrunken. Und ich glaube, das ist eine durchhaltbare Strategie für den Sommer.
Ja, ich bin auch ein großer, also ich versuche den Leuten auch immer Rotweine einzureden, auch jetzt schon zu heißen.
Ja.
Es ist, kühlt die Dinger. Wenn du die runterkühlst, es ist geil, wirklich.
Das ist das Beste.
Ich liebe das auch.
Das stimmt.
Das ist der Mouthful Wein, richtig gut. Bei mir war es gestern tatsächlich, hatte ich Besuch von 2 guten Freunden und ich habe eine Flasche aufgemacht, die mich sehr beeindruckt hat. Vom Christian Schieder, ein 23er All My Love to the Universe oder so irgendwie. Warte mal.
All My Love to the Universe.
All the Love of the Universe.
Ich liebe Christian, hat einfach die geilsten Namen.
Und der Flaschen hat mich beeindruckt, weil das war, ich bilde mir ein, Weißburgunder. Und der hat am Gaumen eine unglaubliche Konzentration gehabt. Der war richtig dicht, ist aber dann nach hinten so salzig, fein und elegant auseinandergegangen und hat, glaube ich, 3 Minuten am Mund gehalten. Also war unglaublich, dass du diese Kraft und Konzentration so paaren kannst mit so einem eleganten Finish. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Der war sehr gut.
Shoutout, Chida.
Yep.
Ich habe getrunken.
Was gab es in Fitznau?
Es gab einiges.
Gibt es ein paar Flaschen?
Du mehr Feinwein wie ich.
Alter. Das Gute fand ich hier, Chateau La Mission Aubryon von 2011. Weißer Burgunder bin ich ja nach dem Marcel Ribes hier mal großer Fan geworden. Deshalb konnte ich mir das dann nicht entgehen lassen. Das war sehr geil. Das war krass lange, ewig lang auf der Zunge. Das war echt sehr lecker. Der Rest kommt dann in den nächsten Folgen.
Okay. Noch ein paar aufheben, ein paar Kracher. Yes. Wollen wir den Rosé noch probieren, oder?
Unbedingt.
Gerne.
Rosé ist okay. Rosé. Warum eigentlich noch kein Rotwein?
Da ist ja ein Rotwein. Ah, nee. Also,
ich habe schon ein paar probiert. Und ich habe wirklich noch nichts im Glas gehabt, was auch nur annähernd und so in die Richtung gegangen ist, dass ich gesagt habe, das ist eine gute Idee.
Warum schwieriger bei Rotwein, meinst du? Kann man das erklären einfach? Oder?
Also ich glaube schon, dass das auch mit den das Tannin-Thema echt schwierig ist.
Mhm. Weil die gehen auch weg.
Nee, die
bleiben.
Die potenzieren sich.
Ja. Das ist ja vielleicht auch dazu ein Wort mal. Bin da ja ganz offen, wenn wir hinten drauf gucken, steht ja da auch nicht nur Trauben, also entalkoholisierter Wein, sondern Zulage von oder Zusatz von Traubenmostkonzentrat. Mhm. Das ist nicht, weil ich Zucker so sehr liebe, sondern das hat einen Hintergrund, den man eigentlich ganz gut erklären kann. Wenn ich jetzt 1 Liter Wein in diese Maschine gebe, egal welcher Herstellungsprozess, dann hat der Wein ja beispielsweise 12% Alkohol. Mhm. Das heißt, auf den Liter sind es ja 120 Milliliter. Mhm. Da bleiben noch ein paar Wassermoleküle hängen. Das heißt, der entalkoholisierte Wein ist leider nicht mein Liter. Also das ist nicht nur betriebswirtschaftlich nicht so schön, sondern gewisse Themen, die ja hinter der Membran geblieben sind, also beispielsweise Weinsäure, Tannine etc., die konzentrieren sich eben auf. Ja, das ist auch ein Grund, warum das mit dem länger hängen lassen kein schlechter Fehler ist, weil die Säure, die man im gut findet im Riesling mit Alkohol, die kommt da deutlich zu stark raus, wenn es dann entalkoholisiert ist. Und dann nimmt man quasi das Traubenmostkonzentrat, um das zu balancieren. Und das ist sozusagen, wo ich immer da sitze und sage, so wenig wie möglich, so wenig wie möglich. Also wirklich gucke, die Untergrenze zu finden. Und ich glaube eben diese Aufkonzentration von Stoffen, das ist schon eine Riesenherausforderung. Was ich mir vorstellen kann, was ich mal probiert habe, ist quasi ein Pinot Noir zu machen. Aber ich sage mal so, meine Frau macht jetzt, würde ich sagen, ganz ordentliche Pinots.
Wow.
Jagt
den nassen Fetzen durch
den Himmel. Dementsprechend habe ich gedacht, man muss sich jetzt auch nicht, man muss jetzt auch nicht alles sofort probieren. Also ich glaube, ich werde das irgendwann mal machen. Aber wie gesagt, 5000 Liter wieder das Problem und dann wahrscheinlich erstmal lange nicht drüber sprechen.
Aber sonst Sortimenterweiterung oder was ist im Moment nicht geplant oder ist irgendwas in der Pipeline?
Also, ich mache was, wie es dann heißt, das werden wir sehen, in der Konsequenz, wenn man über Handlese spricht, aber vor allem, wenn man über Herkunft spricht, dann passiert bei vielleicht dann auch ein bisschen so einem Verrückten wie mir, dass ich sage, ja gut, dann müssen wir es halt mal durchziehen. Und durchziehen heißt, wir müssen eine Einzellage entalkoholisieren.
Aha.
Das darf ich nicht auf die Flasche schreiben. Ja, also auch wenn das sozusagen ich genau gleich mache, wie das eben bei Wein mit Alkohol ist.
Gibt es dann Fantasienamen halt.
Da gibt es dann halt, das werden wir mal sehen, was dann halt da so draufsteht. Aber ich komme dann einfach wieder in den Podcast und erzähle es all. Aber also Einzellage, ey, das ist, das muss man
Idig mit SCH schreiben, Idisch. Sagt ja jeder.
Ich wollte gerade fragen, wäre das denn für dich auch interessant irgendwann, dass jetzt irgendwie Winzer XY kommt und sagt, hey, kannst du das für mich entalkoholisieren? Ich habe hier einen Weinberg, wo ich denke, boah, den würde ich gerne, oder ich würde gerne von dem einen bekannten Wein von mir auch eine entalkoholisierte Version machen, würdest du, also können dir jetzt die Winzer eine DM schreiben und sagen, yo, ich schick dir was vorbei, 5000 Liter, mach mal entalkoholisiert?
Also ich glaube nicht, dass ich da in so ein Dienstleisterverhältnis unbedingt möchte, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall, wenn, also ist auch schon passiert, dass mich Leute ehrlicherweise direkt angesprochen haben, die dann gesagt haben, hey, das ist irgendwie cool, wir haben das probiert, das schmeckt, wir können uns das irgendwie auch vorstellen, können wir mal drüber sprechen, wie du das gemacht hast. Also da habe ich einfach, glaube ich, so wie wir es ja auch bei den Weinen mit Alkohol machen, dass wir mittlerweile da ein relativ offenes Verhältnis haben zu den Kollegen. Da reden wir dann einfach drüber und da brauche ich keinen Beratungsvertrag oder irgendwas. Aber nee, das machen wir einfach so.
Aber das ist jetzt erstmal nicht Prio sozusagen, nee, das auch für andere so anzubieten. Nee,
also ich bin da, glaube ich, eher so ein bisschen produktverrückt. Also das eine ist wirklich, ich will wissen, was eine Einzellage macht. Also ich bin dann auch, ich werde das auch wieder so machen, dass ich das erst entalkoholisiere, nicht sozusagen nicht ausstatte die Flasche, dann probiere ich es, dann werden wir es intern probieren und nur wenn wir wirklich der Überzeugung sind, dass es besser ist als das, was wir bisher sozusagen hatten, es wird ein Riesling sein, dann werde ich das aufs Etikett schreiben, weil nur um es aufs Etikett zu schreiben, das reicht nicht.
Ja. Das andere Thema... Würde dann auch das Doppelte kosten.
Ja, es muss schon was kosten. Ja. Die Gastronomie, die Spitzengastronomie hat auch ehrlicherweise schon ziemlich danach gefragt. Und das andere ist schon, dass mich dieses Thema mit der Reife von alkoholischen Partien schon wahnsinnig interessiert. Und ich würde eigentlich gern sowas machen wie vielleicht eine Chardonnay-Reserve, wo ich ganz bewusst sage, ich lege das jetzt mal 24 Monate im Holzfass weg. Also ich bin der festen Überzeugung, was du erzeugen willst, musst du vor dem Punkt der Entalkoholisierung erzeugen. Und sowas finde ich wahnsinnig spannend. Und da will ich schon noch mal wissen, ob da die Leiter weiter nach oben gehen kann.
Dann so ein bisschen wie bei Schaumwein, ne? So lange im Degorgieren warten wie möglich.
Und wo ich mir ganz sicher bin, was nicht passiert, ist, dass, auch wenn ich da natürlich die Fragen schon kamen, dass ich jetzt sage, so, und jetzt mache ich nochmal eine Supermarktlinie für irgendwie 10 Euro und rotze da irgendwie eine Million Flaschen durch. Also das würde ich nicht machen.
Apropos Million Flaschen, wie viel gibt es im Moment? Wie viel produzierst?
Also der erste Jahrgang waren so ungefähr 20.000 Flaschen und jetzt sind wir so ungefähr ein bisschen mehr als 50% gewachsen. Also schon ein bisschen mehr.
Geht dahin.
Ja, es geht dahin und ich meine, ich habe auch extra ein bisschen 24er Riesling noch zurückgehalten, weil ich jetzt auch schon merke, es ist interessant, dass er schon eine gewisse Reife auch bekommt.
Ja.
Und wir ganz gute Erfahrungen haben, dass man ab und an auch ein bisschen was Gereiftes anbieten kann. Aber ich hänge da nicht an einer festen Größe. Also das Schöne ist ja, es ist kein Unternehmen, wo jetzt ein Investor mir sagt, okay, wir müssen jetzt so und so viel wachsen und wenn wir nicht in alle, was weiß ich, Supermärkte kommen, dann reicht das alles nicht, sondern es ist wirklich ein bisschen das, was ich nach meiner Überzeugung mache. Und deswegen schaue ich der ganzen Sache relativ gelassen entgegen.
Jetzt die verhindern sie schon mit Luft, gell?
Ja.
Passend zum Wetter jetzt Rosé in meinem Glas. Rosé.
Ich bin schon wieder beim Chardonnay.
Den Rick Rosé.
Ich scratch hier hin und her und kann alles trinken.
Ja, der Rosé, sozusagen jetzt im zweiten Jahrgang mehr Spätburgunder, weil es eben aus einer Teil großteilig hergestellt ist. Mhm. Ich sehe schon auch ein bisschen einen Aspekt in dem Alkoholfreien. Es ist schon auch so ein anlassbezogenes Ding. Also ich sehe ja bei meinen Kunden, auch bei Gastronomen, die verkaufen das ganz oft auch im Offenausschank. Da freue ich mich auch drüber, weil ich immer denke, es ist besser, es hat mal jemand was einen Schluck im Glas und sagt dann, oh, das schmeckt ja doch ganz okay, wie der seine Flasche und einen Flaschenpreis anguckt und die Sachen, die verkauft werden. Und ich glaube schon, dass Rosé eben auch so eine Thematik ist, natürlich irgendwie auch für den Sommer, irgendwie auch anlassbezogen, aber es wird auch in Getränkebegleitung sozusagen in Restaurants verkauft. Und was ich besonders cool und spannend finde, und dafür will ich eigentlich Werbung machen, weil wenn die Leute mich immer so fragen, ob ich was gegen alkoholhaltigen Wein habe, sage ich immer ganz im Gegenteil. Also ich trinke sehr, sehr gern Wein mit Alkohol. Er muss halt gut sein. Also er muss schon irgendwie was haben. Ja. Und da verkaufe ich mittlerweile auch nach Dänemark. Und dann haben mir da Sommeliers jetzt erzählt, dass sie immer erfolgreicher gemischte Weinbegleitungen verkaufen. Und das finde ich total spannend. Das, was du vorhin meintest, 5 Gläser Saft. Also ich glaube, wir brauchen es alle nicht. Aber es ist zum Beispiel Montagabend und ich habe ein Abendessen und ich weiß, Dienstagmorgen ist Podcastaufnahme und ich weiß, dass eine gut gemeinte Weinbegleitung mit 5 Gläsern halt eigentlich eher so 1,5 Flaschen Wein sind und das ist halt einfach vielleicht an einem Montagabend zu viel, aber an einem Freitag super passend.
Du warst doch smarterweise nicht bei uns gestern.
Ich komme erst heute Abend, dann werden wir mal gucken, was der andere alkoholfreie Weine angeht, aber Spaß beiseite. Also die sagen ganz klar, Montag, Dienstag nehmen die Leute eher dann bei 4 Gläsern 3 alkoholfrei, Donnerstag, Freitag eher mit Alkohol, Samstag sowieso. Und das ist total fein. Also ich glaube, das Letzte, was ich möchte, ist sozusagen, dass es da so einen Gegenpol gibt, sondern ich liebe den Begriff des Flexitariers. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man den auf Ding... Ach so. Ja, Flexitrinker, keine Ahnung, aber...
Flexidrink.
Sag mal, ich esse unter der Woche, essen wir Pasta mit Gemüse in der Regel. Also wir essen eigentlich gar kein Fleisch unter der Woche. Aber wir lieben es, auch mal sonntags eine Lammkeule zu machen. Und für beides will ich mich nicht erklären.
Ja.
Ja, und ich glaube, da in dieser Moderation, das ist eine durchhaltbare Strategie und da liegt irgendwie mehr Zukunft, als dass sich auch die unterschiedlichen Meinungen immer so gegenseitig die Welt erklären. Und,
ja, ich glaube auch, dass es auch einfach die Zeit ist oder die Zeit immer mehr kommt, wo Leute keine Angst vor, sage ich jetzt mal, Diskriminierung haben, wenn sie ein alkoholfreies Glas Wein in einer Weinbar bestellen, auch wenn sie mit ihren Wein-Homies da sind. So, ich weiß nicht, vor 10 Jahren wäre das bestimmt eine andere Sache vom Vibe her gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das da schon gab, aber von der Einstellung und vom Vibe kann ich mir das, glaube ich, heutzutage auch viel besser vorstellen, auch in der Zukunft.
Und ich glaube auch, wenn man alkoholfreie Weine herstellt, deren Hauptargument nicht das Thema alkoholfrei ist, nicht das einzige, und alles andere wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dann habe ich auch nicht so einen Ansporn, dem Alkohol so alles immer abzusprechen. Und ich sage immer, ich bin ein liberaler Mensch. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe ja keine Haare mehr sozusagen. Also für mich ist Schwimmen im Freibad im Sommer alles, aber nicht gesundheitsförderlich. Aber Dinge im Leben sind nicht immer nur gesundheitsförderlich und es ist nicht die einzige Komponente, wonach ich meine Handlungen entscheide. Und das hat mich immer wahnsinnig genervt, dass sozusagen alles jetzt nur noch unter dem Gesundheitsaspekt gedacht wird und nicht mehr, bringt mir das Lebensfreude, ist das ein Ausgleich für mich, kann ich dann andere, also Alkohol ist nicht die Lösung, aber ich finde immer immer nur noch auf einen Aspekt einzugehen, das finde ich irgendwie schade und deswegen mache ich sehr viel Werbung dafür, dass man es halt eher miteinander denkt und nicht so sehr gegeneinander.
Nicht so schwarz-weiß.
Ja, weil ist es nicht.
Voll.
Finde ich gut. Ich finde die Weine echt leibend. Muss ich sagen. Wir schmecken der halt. Vielleicht ist es halt das Wetter. Keine Ahnung.
Ja, ich habe auf jeden Fall schon viel weggesehen.
Vielleicht noch ein Gedanke auch. Ich werde auch immer wieder gefragt, warum machst du eigentlich die ganze Mühe und warum machst du nicht einfach einen Traubensaft mit Sparkling und einem netten Etikett? Und die eine Sache ist, die richtig spannenden Stoffe entstehen ja bei Wein in der Gärung und halt nicht, die hängen halt nicht in der Traube drin. Und das andere ist, das will ich schon auch sagen, also die Weine haben jetzt auf 100 Milliliter zwischen 2,2 und 2,4 Gramm Zucker. Das ist im Vergleich zu der alten Methode eher die Hälfte bis ein Drittel. und sie haben 80% weniger Kalorien als Weine mit Alkohol. Oha. Ich weiß, dass das nicht das Element ist und wenn ich einen großen Wein trinke, dann ist mir es völlig egal, wie viele Kalorien das Ding hat. Ja. Aber es ist wieder so ein Thema und also ich erlebe da einfach die unterschiedlichsten Sachen. Ehrlicherweise kriege ich auch relativ viele Zuschriften von Leuten, wo ich überhaupt keine Gedanken mehr drüber gemacht habe. Also ich hatte mal ein paar Stammgäste in der Traube Tonbach, die verkaufen das. Dann haben die gemeint, hey, wir haben einen riesen Weinkeller zu Hause, gereifte Bordeaux, wir waren unser Leben lang in Weinbaugebieten, also alles, was wir lieben. Aber die können einfach gesundheitsbedingt beide keinen Alkohol mehr trinken. Und das ist halt scheiße. So, sorry. Die sitzen halt, und das sage ich immer, die sitzen einfach jetzt am anderen Ufer des Flusses. Die sehen auf dem anderen Ufer ihre Weinsammlung stehen, aber sie können einfach nicht drauf zugreifen. Und die haben halt für sich entschieden, dass sie diesen ärztlichen Rat jetzt so nehmen, wie er ist. Und die sagen mir und schreiben mir dann, hey, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was auf der anderen Seite des Ufers ist, ja, aber es ist zumindest mal ein Ausleger. Und die schreiben dann eher darüber, dass sie wieder ihre dünnwandigen, tollen Gläser rausholen, dass sie sich wirklich überlegen, was sie zu Abend kochen. Also, ne, weil Wein ist doch nicht nur Alkohol. Ne, das ist ja auch das, was mich wahnsinnig nervt, dass immer nur noch über den Alkohol gesprochen wird. In Wahrheit, für mich war Wein, wahrscheinlich ist das die wahre Faszination, warum ich das schon immer so gern gemacht habe. Ich liebe das halt, mit Menschen zusammen zu essen, sich auch wirklich Zeit voneinander zu nehmen. Und dann hat das viel was mit Wein zu tun und darüber kann man sich austauschen. Und ja, und das ist, glaube ich, was, wo wir halt irgendwie gucken müssen, wie wir das inklusiver vielleicht auch machen für den Wein.
Wir haben das schon oft gesagt, auch mit dem Sascha Speicher habe ich da oft drüber geredet. Es wäre eigentlich geil, wenn Wein nicht 12 bis 15 Volumenprozent haben wird, sondern nur so 5 bis 8, weil dann könntest du einfach viel mehr trinken, ja, voll, ne? Und noch viel mehr verkosten eigentlich. Ne? Das ist halt das Schöne, wenn du so beieinander sitzt, ein bisschen was blind verkosten, ein bisschen drüber reden und so. Und das ist dann halt immer schade, wenn dann nach der dritten Flasche die Müdigkeit einsetzt.
Also ich glaube auch, natürlich gibt es sicherlich auch Menschen, die jetzt Wein trinken wegen der Wirkung. Ja, aber ja. Ehrlicherweise Wirkungstrinker, da würde ich sagen, die trinken halt lieber 20 halbe am Tag.
Ja.
Ja? Und ich glaube, die ganzen Verrücktheiten, die wir machen, wir sehen uns ja immer mal wieder irgendwo auf Messen etc., wir fahren rum, wir fliegen mit meiner Frau in Weinbaugebiete in Urlaub, wir machen halt zum Teil auch noch unsere private Zeit, dann auch noch widmen wir dem Thema. Ich fliege jetzt nicht nach Portugal, um dann zu sagen, jetzt kriege ich endlich wieder eine Flasche mit Alkohol, sondern es ist eigentlich so ein Entdeckerwahnsinn, positiv. Und ich glaube, da liegt eine große Chance auch drin in dem Bereich.
Ich glaube auch. Und die große Chance kann man sich zu Hause auch einfach shoppen,
heute
mit unserem Tundra-Weinpaket. Nämlich eine Viererkutsche mit jeweils einem 25er Hardhills Riesling, Chardonnay Rosé und die sprudelige Cuvée Rosé. Und das Ganze statt 66 Euro statt 76. Nur 80 Pakete inklusive Versand. Oder man nimmt die doppelte Variante für 132 Euro. Kommt dann im praktischen 2x2er Karton.
Und das wird gezischt.
Ganz genau. Tipptopp. So, und weil wir nicht nur schwarz und weiß haben, haben wir jetzt auch was mit Alkohol dabei, hast du gesagt, gell?
Absolut. Ist und so? Vielleicht, ich glaube, wir haben es ja alle schon gemerkt, hat Wein immer auch oder kann zumindest was mit Erinnerungen zu tun haben und mit Dingen, die man so verbindet. Und als dann im Vorfeld hieß, okay, ich soll was mitbringen, dann habe ich so gedacht, okay, ich bringe mal Dinge mit, die mir jetzt sehr persönlich irgendwie viel sagen und die sicherlich da auch meine Reise beim Wein geprägt haben und wird super gerne anfangen mit dem Malterdinger Bienenberg vom Weingut Bernhard Huber, Jahrgang 2019. Ich habe mal früher in meiner Zeit auch als ich für den Otto Geisel gearbeitet habe, quasi für den Comeo Baden dann auch gearbeitet. Also ja. Ich durfte mich durch badische Weingüter durchprobieren in ungekühlter Qualität. Ja, das war sozusagen, so haben wir verkostet, ungekühlt.
Und wieso?
Einfach um gleichbleibend das Thema zu haben. Und ich glaube, wir haben ja 110 Weingüter allein in Baden gemacht. Und,
ungekühlt?
Ungekühlt. Das war schon advanced.
Really?
und ich bin da immer, also auch Spoiler, also so der erste Podcast, aber ich habe mich immer gar nicht so sehr als der Superverkoster so gefunden. Also ich konnte schon ganz gut sagen, was mir schmeckt und so, aber ich war jetzt nicht derjenige, der so mit 20 Wörtern immer beschreiben kann, was er da im Glas hat. Aber die Weine von Bernhard Huber, und das war, als der Bernhard selber noch gelebt hat, das war das erste Mal, dass ich, wenn ich den blind reinbekommen habe, dann habe ich gesagt, das ist Huber. So, und das war einfach so ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist nicht nur ein vergorener Traubensaft, sondern das ist wirklich eine Identitäts, ja, ein identitätsstiftendes irgendwie auch Wein, ja. Und ja, Bernhard ist ja leider verstorben. Ich weiß noch, dass wir zum Eckhard-Witzigmann-Preis 2013 gab es die große Ehre, dass er über, für den Hauptgang sozusagen gab es Schlossberg.
Ja, cool.
Und da wusste er schon, dass das leider zu Ende geht. Und naja, und umso mehr, glaube ich, hat man dann eben auch einen Julian begleitet. Und ich glaube, ja, wissen wir alle, was er kann.
Ist schon cool, wie die Balance wieder gefunden hat von einem super überreduktiven wieder. Ich meine, es ist schon reduktiv, aber trotzdem mit unglaublicher Feinheit, Salzigkeit. Das sind schon coole Weine. Mag ich sehr gern.
Ja, ich auch. Und, ey, ganz ehrlich, das ist halt so, also auch weil ich mit einer Winzerin verheiratet bin, wir trinken wahrscheinlich weniger Wein, als die Leute so in ihrer Wahrnehmung haben. Ne? Aber wir sind mittlerweile wirklich so, dass wenn wir was aufmachen, dann machen wir gleich das Gescheite auf. Also ich habe mich da auch verändert, wenn ich auf die Weinkarte gucke und ich sehe so das, die ein, zwei Sachen, wo ich sage, okay, die sind echt gut, die müssen es irgendwie heute sein, dann sage ich, komm, dann lass es uns wirklich machen. Und spar mir vielleicht noch die Opening.
Das ist mein Mindset. Ja.
Grüße raus an Parkhotel Fitzner. Ja,
Etiketten trinken vom Feinsten. Ja, aber stimmt eh. Nicht? Ich mache auch noch gerne Experimente, wenn ich wohin gehe. Ja. Und dafür zahle.
Boah, das ist schon, das hat krass langen.
Mega.
Langen Geschmack.
Ja, ich glaube, wie du es gesagt hast, ist ja auch so. Ja, Julian dann auch eine Reise gehabt, ne? Aber wenn man guckt, mit was für einer auch Inbrunst der da der Qualität immer wieder nachstrebt. Und
ja, und das ist ja kein kleiner Betrieb. Ne? Das ist, hat er schon ein paar Hektoliter zu schubsen.
Bisschen was geht schon, aber ich glaube, es ist auch einfach, ja, es ist einfach Exzellenz in jeder Faser und ich liebe die Weine einfach so und es ist einfach was Persönliches und das finde ich ja das Schöne auch irgendwie am Wein, auch wenn ich mal für ein Gummio gearbeitet habe, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so die objektive Meinung und Bewertung, egal von Wein mit oder ohne Alkohol gibt, sondern irgendwo gucken wir natürlich alle immer mit unseren eigenen Augen und Sinnen drauf. Aber das ist schon irgendwie was Besonderes.
Ja. Ja. Ich finde es auch outstanding. Ich freue mich immer in Wiesbaden bei der GG, wenn ich so Baden durchverkoste, wenn der große Flight dann kommt von Huber. Das ist schon immer was Spezielles, ehrlich gesagt.
Und ich hatte mal ein wenn ich es richtig entsinne, im Hotel Barreis waren wir essen, Weinbegleitung und dann kam der Sommelier mit einer komischen Bordeaux-Flasche, mit einem ganz schrecklichen, also Entschuldigung, aber ganz schrecklichen Etikett, das irgendwie so wie so ein Teppich drumherum geht.
Ja,
ja. Und ich habe wirklich gedacht, irgendwie, keine Ahnung, der hat die falsche Flasche gegriffen. Und dann war das tatsächlich, Bernhard Huber meine ich, irgendwie auch Malta-Dinger, noch aus dieser Phase, kurz nachdem er aus der Genossenschaft raus ist.
Okay.
Und es sah völlig wild aus. Also das war genial, aber das war auch irgendwie völlig wild. Und ich finde das so großartig auch zu sehen, das muss man ja auch dazu sagen, die Entwicklung, also ehrlicherweise jetzt trinken wir zwar Chardonnay, aber auch die der Bernhard und auch natürlich der Julian da vorangetrieben haben an Qualitätssteigerung innerhalb weniger Jahre, das schaffen andere in drei Generationen nicht.
Ja.
Also das ist schon auch toll und das ist vielleicht so ein bisschen, warum es mir besonders zuspricht, weil ich halt Menschen mag, die dann die Dinge auch irgendwie anders machen und sich vielleicht auch mit dem Status quo nicht zufrieden geben.
Ist so. Richtiges Powerhouse. Ne? Immer noch einen drauflegen, immer noch schauen, wo kann ich noch eine Stellschraube verbessern. Also es ist schon echt.
Ich glaube, zum Teil werden die Weine ja mittlerweile nachts gelesen mit Stirnlampe.
Ja, ich glaube, das machen und mittlerweile ja einige, ne? Wenn es ein bisschen zu warm ist.
Ja, da wird schon, aber da wird auch der ganze Weg gegangen. Ne? Also ja. Da gibt's keine halben Sachen. Ja.
Kein Pardon, ne?
Ja.
Sehr cooler Wein. Curly, hättest du noch Fragen an unseren Gast?
Nee, aber ich habe gehört, es gibt auch bei sonnigem Wetter einen Fragenhagel. Willis Fragenhagel.
Jetzt kommen wir nicht überall die Unwetter. Wo wird die WM eigentlich weitergespült, wenn der Super El Niño kommt?
Puh, vielleicht.
Spannend, wenn die Folge draußen ist, wissen wir es vielleicht
auf der
schon.
PlayStation.
Da haben wir schon Weltmeister, oder? Wenn die Folge draußen
nee,
ist.
Nee, am 19.7.
ist da ist Österreich dann schon Weltmeister.
Das,
ja. Wer wird Weltmeister? Wir können jetzt tippen, das ist ja super. Machen wir schnell was Neues, neue Kategorie Weltmeistertipp.
Deutschland?
Schland? Der Versagelsmann wird Weltmeister?
Ja.
Bin gespannt.
Gregory? Ich war beim Abschlusstraining der Mannschaft beim DFB und die haben so gut gespielt oder die haben einfach endlich Stimmung auch untereinander. Deswegen glaube ich tatsächlich auch Deutschland. Ja.
Ich glaube ja Österreich.
Mal gucken, wer recht hat.
Ja, ja. Ich bin mit beidem happy.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Argentinier spielen schon wieder saugut.
Ja. Körperlich auch richtig hart, aber richtig gut. Ja.
Aber ich muss sagen, Schland ist natürlich immer Turniermannschaft. Ich würde es mir ehrlich
gesagt... Also England nach dem 0-0.
Als
mal gucken.
Ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, so als, wie soll ich sagen, braver Migrant. Nach 15 Jahren Deutschland könnte ich mich auch für die deutsche Mannschaft freuen, wenn sie den Weltmeisterschaftspokal nach Hause holen. Ja, machen wir Fragenhagel, oder? Geht's los? Schön spontan antworten.
Ja.
Tippitoppi. Pfalz oder München?
Pfalz.
Idig oder Moorstein?
Idig.
Alkoholischer Wein oder alkoholfreier Wein?
Alkoholischer Wein.
Gastronomie oder Handel?
Gastro.
Blindverkostung oder Etiketten trinken?
Blind.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher mittlerweile, bezogenermaßen.
Instagram oder Fachmagazin?
Hochwertiges Fachmagazin.
TikTok. 50 gute Kunden oder 50.000 Follower?
50 gute Kunden.
Wachstum oder Profitabilität?
Besten beides.
Spritzer oder Schorle?
Schorle.
Qualität oder Skalierung?
Immer Qualität.
Michelin-Stern oder Lieblingskneipe?
Sterne sind schon gut.
Was?
Grüße an Daniel.
Schaumwein oder Stillwein?
Oh, am Ende dann doch Stillwein.
KI oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Die schwierigste Entscheidung im Leben, lieber schnell treffen oder länger drüber schlafen?
Ich treffe die immer recht schnell.
Gut.
Hat manchmal geholfen, manchmal nicht, aber...
Ja. Das ist das manchmal.
Hast du denn noch zwei Fregelchen dabei für uns? Regelchen, was war das, Digga?
Gut vorbereitet, ich schaue mit Notizblock.
Ja, ja, da steht ja nicht
viel drauf. Das ist nicht, wollte ich gerade sagen.
Meine Frage an Willi wäre tatsächlich, wie war die Stimmung nach dem Österreich-Spiel und wie lange waren die Leute in der Freundschaft?
Ich fand die Caption so geil, Messi-Hausverbot.
War wieder eine gute Idee einfach.
Ja. Österreich gegen Argentinien. Also A muss ich sagen, danke an alle, die da waren, weil, also die Bude hat gekocht. Ich glaube, es waren 150 Leute mit Österreich-Trikot da drin.
Krass.
Und das Wetter war heiß und die Leute waren auch heiß. Es ist bis jetzt noch nie gelungen, uns bei uns die Spritzer auszusaufen. Sie haben uns Spritzer, ich habe keinen kalten Spritzer mehr gehabt und auch keine Spritzergläser. Wir haben dann, als alle schon Spritzergläser hatten, den Spritzwein flaschenweise und die Mineralwasserflaschen dazugegeben. Also echt eine sehr solide Leistung. Die Stimmung war super. Also wir haben die Hymne mitgegrölt. Und am Ende war es dann so, dass schon noch, also einige sind gegangen, die waren angefressen, aber die Hälfte ist sicher noch geblieben und hat dann auch weitergesoffen friedlich. Also wir haben ja gut gespielt, außerdem war es der Schiri, der das Match verschissen hat. Nee, das war schon alles friedlich, alles cool und ja, war ein spektakulärer Abend. Ich freue mich jetzt schon auf Sonntag, wo wir um 2 morgens aufsperren, damit wir dann um 4 das Spiel gegen Algerien zeigen
wenn
können.
Wenn ihr gewinnt, dann seid ihr im 16-Finale, oder?
Wir können auch unentschieden spielen. Und selbst wenn wir stark verlieren, kann man immer noch sich als bester Dritter oder in der Gruppe der besten Dritten qualifizieren. Also die Chancen stehen gut, dass wir ins 16-Finale kommen. Kommt nur darauf an, wie. Weil wenn wir es blöd erwischen als Zweiter, haben wir die Spanier gleich im 16-Finale. Aber wenn du Weltmeister werden müsst, musst du auch Spanien schlagen.
Ja.
Sag ich mal ganz salopp. Und ich glaube, als Dritter könnte es sein, dass wir die USA dann bekommen oder so. Irgendwie läuft das im Moment.
Easy.
Mathematisch hochgerechnet. Ja.
Das passt schon.
Weltmeistertipp und. Nein, aber war wirklich geil.
Eine.
Safe. Ansonsten. Curly. Machst es ja jetzt auch schon ein paar Folgen. Mhm. Und ich fand ja die Idee spannend, ne? So Willi, der Experte und sagen Wirtskind und Gastro immer. Und am Anfang du ja der wirklich Lernende. Aber das ist ja gar nicht mehr so richtig der Fall, weil du machst das jetzt hier ja schon eine ganze Weile. Und deswegen wäre meine Frage, ob jetzt wiederum du in deinem Freundeskreis jetzt sozusagen der Wein-Nerd geworden ist und jetzt eben immer, wenn man ins Restaurant geht, gesagt wird, hier, Köln, nimm mal die Weinkarte und mach mal. Oder
ja, es kommt darauf an, mit welchen Freunden, aber bei den meisten schon, würde ich sagen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also natürlich gibt es immer noch sau viel zu lernen. Das ist ja auch das Geile dran, dass es immer noch so viel zu entdecken gibt, selbst wenn ich jetzt die ganzen Etiketten trinke. Aber und so viel in dem Podcast höre und lerne. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen die Rolle, die Steve zum Beispiel, Podcast-Erfinder, war bei mir früher, der die Leute so ein bisschen an die Hand nimmt und so sagt, ey, lass mal das bestellen, das ist safe geil, so irgendwie.
Kostet aber, nur 300.
Aber halt auch...
ist aber, das Geld wert.
Aber halt auch so mit dieser Idee, die du hast, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, will ich halt auch was trinken, wo ich weiß, oder zumindest die Chance groß ist, dass ich es gut finde, so, weil man ja da auch nicht immer 5 Flaschen trinkt, um jetzt irgendwie da so viele Experimente machen zu wollen. Aber auf jeden Fall merke ich schon, dass ich da jetzt einen großen Wissensvorsprung habe. Ich hoffe, unsere Hörer natürlich jetzt auch, die schon so lange dabei sind. Aber ich finde das auch nach wie vor wichtig, dass es in jeder Gang irgendwie einen gibt. Oder was heißt wichtig, aber wichtig für die, um das Weinlevel hochzubringen, weil wenn man das nicht, sage ich jetzt mal, serviert bekommen hat von jemand und der sagt, ey, das ist nice, dem man vertraut oder wo man denkt, ey, der hat schon ein bisschen Plan, dann ist es, glaube ich, einfach schwierig, in manche Bereiche vorzudringen aus der eigenen Motivation her. So, sei es jetzt wegen den Preisen oder sei es, weil man nicht weiß, ob es das wert ist oder weil man einfach überfordert ist von der Sache und man dann doch wieder auf was zurückgreift, was halt schmeckt, aber nicht irgendwie oha, den Effekt hat. Ja. Und ich glaube, kann ich auch nur an alle Leute da draußen appellieren, dass das einfach auch ein gutes Gefühl für die Leute ist, an der Hand genommen zu werden, im Generellen, aber ich meine auch im Wein, weil man dadurch einfach so ein bisschen diese Angst verliert und sich zu blamieren oder irgendwie sich irgendwie einen Fehltritt zu erlauben oder irgendwie zu viel Geld auszugeben für was einem nichts zurückgibt. Deshalb fühle ich mich immer noch als der Lernende, aber auch der jetzt schon so ein bisschen Referendariat macht, schon ein bisschen was weitergeben kann und der Willi aber trotzdem noch der Lehrer dahinter ist sozusagen.
Der Lehrer dahinter?
Ja, ich meine es ja auch klar. So, also nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir jetzt so sagen, naja gut, lass mal die Weinkarte nehmen und wir gucken einfach, was am teuersten ist, sondern das Spannende ist ja zum Beispiel, ich habe letzten Dolcetto getrunken von auf dem Weinfest gab es in Deidesheim, mittlerweile auch ziemlich cool, gab es bei Merlings ein Pop-up vom Joshua Leise. Mhm. Und dann gab es zum Beispiel Dolcetto von Sottimano für irgendwie 29 Euro die Flasche. Es war super heiß und die haben den gekühlt gebracht.
Ja, super. So
die anderen haben gesagt, bestell doch mal was. Und dann habe ich jetzt gesagt, ey, das ist cool, lass das machen. Und dann habe ich denen gesagt, ey, tu das bitte in den Kühlschrank. Es war jetzt nicht ganz einfach am Anfang, aber dann haben sie es gemacht. Und ich glaube, darum geht's ja auch, dass du so ein Navigationssystem hast und dann kannst du mehr erleben, weil ich glaube oft Wein, wenn du halt nicht so viel Ahnung hast, dann triffst du sehr defensive Entscheidungen.
Ja.
Ja, also der Klassiker in der Weinkarte, sind wir ehrlich, die meisten Leute bestellen einfach den zweitgünstigsten Wein.
Ja.
So. Und das ist ja genau das, was passiert, wenn halt keiner einen Plan hat. Und deswegen finde ich es auch schön, sich fallen zu lassen und sagen, hey Curly, such doch mal was raus. Ich meine, du wirst ja nicht verurteilt, wenn es mir nicht schmeckt, aber es ist einfach...
Und das Geile ist ja auch, wenn man selber ein bisschen eine Ahnung hat oder zumindest auf der Flasche. Ich finde immer den geilsten Moment ist, wenn du die Karte aufschlägst und dann entdeckst du 2, 3 Flaschen, wo du weißt, boah, das ballert auf jeden Fall. Das habe ich schon mal getrunken. Finde ich mega geil. Wenn du jemand dabei hast, mit dem du das dann teilen kannst, so, weil ich weiß, das ist verifiziert. Curly Meter 9,9 OH ist überkrank geil. Und jetzt habe ich meine Freundin dabei oder meinen besten Freund, der es noch nie getrunken hat, dann bestelle ich das auf jeden Fall, weil ich das halt geil finde, dann zu sehen, oh, das schmeckt denen auch so. Weißt du, was ich meine? Das finde ich halt einen geilen Moment und deshalb, je mehr Flaschen ich kenne, die gut sind, desto mehr kann ich sie mit den Liebsten teilen. Das ist wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist so eine der krassesten Fähigkeiten, die Wein wirklich mit sich bringt. Dass es ja am Schluss auch darum geht, auch Aufmerksamkeit, dass man auch sich was überlegt, nicht nur für sich selbst. Also in der Regel trinkt man die Flasche ja nicht allein. Nee. Wenn man teilt es irgendwie. Also ich finde, da sind ganz viele, viele Elemente drin, die das eigentlich zu was sehr Schönes machen.
Was jetzt voll Soziales auch einfach.
Ja. So. Also. Und irgendwie kommt man dann auch auf Ideen, was passt zum Essen dazu, ne? Oder wie, was kann man machen. Und ja, schön.
Ich finde es ja schön.
Ja, schön. Genauso schön wie dein Song, den du vielleicht dabei hast für unsere spektakuläre Spotify-Playlist von Terroir und Adiletten. Stimmt. Anno 1806, Thema. Sehr
gut. Nicht direkt vorbereitet tatsächlich. Spontan. Aber
du triffst doch die wichtigen Entscheidungen schnell, haben wir gehört.
Also dann würde ich wahrscheinlich von The Worth Bittersweet Symphony nehmen, falls noch nicht drauf ist.
Sieg ist ja dreimal drauf oder so.
Nö, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Klick, klick. Jetzt ist drauf.
Alle, die mich kennen, wissen, dass ich großer Haftbefehl-Fan bin.
Geil. Oh, geil, Hafti.
Das ist wahrscheinlich eh überrascht. Ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit komplett auf russisch Roulette geschrieben. Boah, Dauerlauf auf dem Kopfhörer. Geil. Wahrscheinlich der Remix, ich roll mit meinem Besten mit Materia zusammen.
Ja.
Dann würde ich das, glaube ich, nehmen.
Genau, wenn wir ein Doppelding heute Haftbefehl Materia. Find wir rollen mit dem Besten. Klick, klick. Auch in der Playlist. Die könnt ihr natürlich gerne durchhören, wie unsere Superfans, die hier waren. Shoutouts nochmal. Und ansonsten hoffe ich, dass wir... Ich bin eigentlich froh, dass wir noch fast nüchtern sind bei diesem Wetter, aber langsam...
Ich auch, ja.
Ballert es auf jeden Fall. Ich sehe die Sonne draußen
und denke ja, und so... Und dass wir auch jetzt einen Einblick haben in eine richtig gute alkoholfreie Weine. Es war echt schön. Also ich finde die Idee großartig, da ein bisschen einen Herkunftsgedanken zu haben und die Umsetzung ist genauso gut. Also bin echt happy.
Voll, es war sehr interessant, da wieder Toppi, was drüber zu lernen.
Den großartigen und großzügigen Du Rocher, den du noch mitgebracht hast, den trinken wir jetzt off-Records. Tut mir leid.
So, ja, das ist auch okay.
Bestellt euch das Weinpaket, wenn ihr was Alkoholfreies zum Tischen wollt im Sommer. Und ich drücke Deutschland die Daumen auf jeden Fall. Go, go, go.
Den Spritzer probieren wir jetzt auch noch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Eine.
Danke.